Ja, Dirk, Aufnahme läuft schon. Bist du bereit?
Ich bin super motiviert. Lass uns loslegen. Hast du heute länger Zeit als letztes Mal, oder?
Ja und nein gleichzeitig. Ich habe später noch einen Interviewtermin. 1:15, bis der starten soll jetzt. Das würde reichen.
Sollten sich die Fußballer mal ein Beispiel dran nehmen, wie oft du Interviewtermine mit Bundesliga oder internationalen Spielern bekommst. Das ist schon...
Andreas Wolf.
Bin ich ein bisschen... Ja, oh, gut. Das wäre so ungefähr, als wenn wir Manuel Neuer als Interviewgast kriegen würden.
Das ist korrekt.
Ja, hat bislang noch nicht geklappt.
Das Witzige ist, mir wird ja nachgesagt, ich bin immer zu spät.
Ja, das stimmt. Ja. Du wolltest ja heute auch schon wieder 10:30 kommen und dann
war's. Ich war um 10:30 startklar.
Okay.
Ja, das wollte ich hier an der Stelle auch nochmal betonen. Nicht, dass da irgendwelche Vorurteile entstehen. So. Nicht, dass da irgendwelche Vorurteile entstehen. Mein Gott, was ist denn da los?
Hast du jedes Wort dieses Satzes musstest du nachbessern.
Mhm. Ist halt noch früh. Ist halt erst 10:45 Uhr. Ja, ist mein Problem. Ja. Und deswegen, worauf ich hinaus wollte, ist, manchmal ist das so, dann müssen die sogar auf mich warten, weil ich zu spät bin. Dann schreibe ich immer noch kurz eine Nachricht bei WhatsApp, verzögert sich wegen Startens der Hardware.
Wegen einer Verzögerung aus vorheriger Fahrt.
Ja,
das genau. Sagen wir bei der Bahn immer.
Ja. Oh ja, ja.
Ja, und das Beste daran ist ja, sie warten dann auf dich.
Ja, und sie kommen auch trotzdem immer wieder.
Während das bei den Profis ja im Fußball so ist, du musst 2 Stunden warten und sagt dir keiner Bescheid, warum. Aber wehe, du sagst dann, ich kann jetzt nicht mehr, dann ist das dein Problem. Aber gut, anderes Thema.
Dann brauchst du nicht noch irgendwie einmal fragen. Wir haben schon Absagen bekommen. Da denke ich mir, die sollen noch froh sein, dass überhaupt jemand fragt. Oder?
Ja.
Ich will jetzt keine Namen nennen, aber manche sollten froh über jede Anfrage sein, die sie kriegen.
Ja, das ist so. Das stimmt.
Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich hoffe, ich halte die Sendung durch. Bist du so ein Frühstücker?
Ja.
Was gibt's dann? Süß oder herzhaft?
So gemischt so, ne? Also irgendwie
Brötchen. Obstsalat.
Nee. Also ganz normal Brot, Brötchen, sowas. Also
Brötchen ist ja sehr, ich wollte gerade sagen, Brötchen ist ja sehr ungesund.
Ja,
viel Weizen drin.
Ach komm. So ein bisschen Spaß am Leben muss man ja auch noch haben, oder?
Ja. Ja, ich esse halt auch sehr, sehr gerne. Das ist mein Problem. Ich esse sehr gerne.
Ja, das stimmt, ich auch.
Ja. Mhm. So. Jetzt müssen wir aber starten. Weißt du warum? Wieder 60 Hörerfragen eingegangen. Wenn du für jede Hörerfrage eine Antwortzeit von 1 Minute hinlegst, sind wir schon locker bei 1 Stunde und haben nichts anderes besprochen.
Ja. Ja gut, es wird sich ja ein bisschen was doppeln. Ne? Also du hast es ja wieder wie immer vorsortiert. Jetzt trinkt er erstmal einen Schluck, um die Verlegenheit zu überspielen.
Ja, dann nehme ich erstmal einen Schluck von meiner leckeren Apfelschorle ab, deines sehr guten Lieferanten.
Ja. Ja, nennst du den jetzt noch? Oder?
Nein.
Achso.
Nein, aber ich kann dir sagen, also wenn man da nichts für bezahlt, ist das immer eine gute Sache. Außerdem schmeckt sie sehr gut. Ist aber auch nicht so gesund. Ist natürlich ein bisschen künstlich. Diese Naturtrüben, die sind sehr lecker, mag ich auch gerne.
Ja, Vio oder so ähnlich, die gab es beim DFB immer.
Hätte ich jetzt nicht genannt, den Sponsor, den möglichen, der hier einsteigt.
Jetzt vorher schon mal einmal, vielleicht hat er dann ja Lust, bei uns mal mitzumachen.
Ja, kannst aber auch eine Bionade trinken, wenn du willst. Oder, pass auf, hier, Gerold Steiner. Kennst du das noch, das Team Gerold Steiner?
Natürlich. Ich kenne auch noch die Werbung mit Andrea Petkovic, hat lange Werbung dafür gemacht.
Ja, stimmt. Mhm. Ja.
Ja.
Die hat mehr Werbung gemacht als Tennis gespielt.
Nein,
das sagen die Kritiker.
Nee, das stimmt nicht. So.
Gut, starten wir.
Jetzt haben wir schon ein paar Tage. Ich habe ein bisschen gescrollt, aber natürlich war ich mit dieser Dynamik und dieses Umfangs der Hörerfragen jetzt wieder mal nicht bewusst, weil ich habe gedacht, wir hätten das ganze Thema Terzic jetzt schon fast abgehakt und abgearbeitet.
Auf gar keinen Fall.
Auf keinen Fall, alles klar.
Nein. Also, ich habe ja eigentlich angekündigt, letzte Woche, für diese Woche nicht zu den Hörerfragen aufzurufen. Weil es letzte Woche beim Saisonrückblick so viele Fragen gab. Dann dachte ich, ja komm, da konnten wir gar nicht alle beantworten. Es war unmöglich. Und wir hatten ja schon 1,5 Stunden Sendung. Dann kam die Terzic-Nummer. Da möchte ich nochmal herzlichen Dank sagen an alle, die sich gemeldet haben. Mit Beginn der Sendung, nach 1/2 Stunde, 69 Hörerfragen. Am Ende waren es 90. Unfassbar. Klickzahlen bei YouTube und auch was das Hören, das reine Hören angeht, das klassische, unfassbar. Ist nicht selbstverständlich. Zwei Sendungen letzte Woche gehabt und die eine kam zwei Tage nach der anderen. Also von daher bin ich massiv beeindruckt und euer Interesse scheint nicht nachgelassen zu haben. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Wir starten direkt mit den Hörerfragen, oder? Ich glaube, das ist heute wirklich sehr, sehr sinnvoll. Finde übrigens sehr spannend, was hier geschrieben wird. Der Podcast hat mehr Fans als RB Leipzig.
Das könnte stimmen. Ich habe bei der Pokalfeier gesehen, dass aber immerhin war dann, es gibt ja so einen schönen Platz in Leipzig, da waren die, glaube ich. Oder waren die hinterher nicht sogar irgendwo außerhalb?
Ich meine, die waren irgendwo hinter der Arena.
Ja, da war zumindest mal so ansatzweise, hat man gedacht, okay, da sind ja doch ein paar. Nicht so ganz so trostlos, ne? Aber ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht lang drum herum reden. Das hätte hier im Ruhrgebiet anders ausgesehen, wenn das so möglich gewesen wäre wie jetzt gerade. Und dann wäre es so gekommen, dass irgendein Ruhrgebietsverein, ich sage jetzt mal, das ist ja auch nur noch egal, ob dann Dortmund, Schalke oder gar der VfL Bochum oder sowas, die hätten da schon ein bisschen mehr auf die Beine gestellt wahrscheinlich.
Denke ich auch. Auf jeden Fall haben wir mehr Hörer als Leipzig Mitglieder.
Spricht das jetzt für uns oder spricht das gegen Leipzig?
Nein, ich finde, das spricht massiv für uns.
Massiv für uns,
ja, genau. Massiv. Hast du übrigens dieses Foto gesehen von Kevin Campbell mit dem Pokal?
Ja.
Da hat er einen Energy Drink, den wir namentlich natürlich jetzt nicht erwähnen werden, in den Pokal eingefüllt.
Das ist schon eine Frechheit. Der ist jetzt von innen dermaßen angefressen und versaut. Die ganze muss jetzt nachpoliert werden von innen wahrscheinlich.
Ich kann nur hoffen, dass er auch Wodka eingefüllt hat. Dann wäre es wieder in Ordnung, ja, kann man nichts sagen. Aber ich glaube nicht. Na gut, die Frage. Nach vier Zugängen wird der nächste Fokus wahrscheinlich auf den Abgängen liegen. Kann man hier schon Tendenzen erkennen? Wird die Terzic-Entscheidung gegebenenfalls etwas daran ändern? Oder sind die Wunschabgänge, wie zum Beispiel Schulz oder Hazard, sowieso klar?
Ja, Tendenzen sind erkennbar, würde ich sagen, nämlich, dass es dauern könnte und schwierig wird. Das kann man sich auch relativ leicht erklären, wenn man mal nur den Fall Manuel Akanji nimmt. Der Spieler möchte ja nicht verlängern, das heißt, er wird auch gehen in diesem Sommer, aber selbst, also wenn du jetzt zum Beispiel CEO oder was auch immer dann bei Manchester United wärst oder Juventus Turin, würdest du dann Ende Mai bei Borussia Dortmund anfragen, ob dieser Spieler zu haben ist und was er kostet, oder würdest du vielleicht ein bisschen warten, in der Hoffnung, dass der Preis sinkt? Ich glaube, so kann man das vielleicht schon kurz zusammenfassen. Das wird bei anderen Personalien genauso sein.
Oh, dann haben wir ja wieder ein Problem. Wie bei Daniel Mahlen. Kam spät und sagen wir mal in einem körperlichen Zustand, der fragwürdig war.
Ja gut, das lag ja nicht an den langen Verhandlungen, das lag ja nur an ihm. Aber klar, das kann passieren für einen neuen Club. Dann ist halt die Frage, wie groß ist der Wunsch, diesen Spieler relativ früh schon zu haben. Jetzt kommt bei Akanji ja auch dazu, der spielt noch Nations League. Das heißt, der hat dann auch nochmal wieder einen Nachurlaub, würde wahrscheinlich also ohnehin erst, ich würde mal sagen, in der ersten Juliwoche vielleicht anfangen, zu seinem neuen Team zu stoßen. Klar, es kann auch sein, also die Premier League zum Beispiel fängt, glaube ich, zeitgleich mit der deutschen Bundesliga an. Die haben ja nun auch ein sehr, sehr straffes Programm und die machen zum Beispiel, die verzichten nicht auf ihren Boxing Day, ich habe das mal nachgeguckt, um Weihnachten rum. Das heißt, nach der WM geht es in England dann direkt weiter.
Entschuldige mal, aber endet die WM nicht am 22. Dezember?
Ja, ja, und 26. ist Boxing Day. Da spielen die dann wieder. Das ist völlig verrückt. Nee, was ich sagen will ist, man hat vielleicht so einen kleinen Zeitpuffer, um noch so ein bisschen länger zu warten und der Spieler steigt dann ganz normal trotzdem in die Vorbereitung ein. Das ist jetzt aber eine Geschichte, das hat man ja dann in Dortmund auch gesehen. Ich glaube, man hat einfach dann auch ein bisschen verhandeln wollen noch und deshalb kam es dann erst relativ spät zu dem Transfer und das könnte nun umgekehrt der Fall sein. Ja? Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie da wird dann gefeilscht um die Kohle und dann wird einfach geguckt, dann steigt er halt eine Woche später ein und vielleicht muss er dann vielleicht sogar tatsächlich dann in Dortmund noch zum Dienst wieder antreten, das weiß man alles nicht, aber um das abzukürzen, auf der Abgabeseite ist es noch sehr ruhig und das könnte vielleicht auch noch ein bisschen dauern.
Antwortzeit jetzt 17 Minuten auf diese Frage.
Ja.
Wenn du mit dem Schnitt weitermachst, haben wir ein Problem.
Ja, du hast mich ja dauernd unterbrochen.
Ja. Okay, ich habe aber gerade eben eine Nachricht bekommen, das Interview hat sich verschoben.
Na, ja. Ja, guck mal.
Ja. Ist blöd, weil ich einen Folgetermin habe. Von daher. Aber es ist egal, was tut man nicht alles für Geld. So, die Vertragsverlängerung von Halstenberg bei RB Leipzig scheint zu wackeln. Wäre das nicht einer für uns, fragt Bernd Stromberg.
Ja, der war ja mal Thema. Dann war er erstmal nicht gesund. Dann hat er jetzt wieder Fuß gefasst und auch gespielt. Also sicherlich ein Kandidat, einer von mehreren Kandidaten, denn man hat ja nicht nur immer seine Wunschlösung auf der Seite, die würde, glaube ich, eher so Benzebaini heißen. Und zuallererst gilt auch da, bevor man was tut, muss erstmal ein bisschen was passieren auf der Position.
Ich muss dich wieder unterbrechen,
Dirk.
Es tut mir leid. Aber ist Benzebaini immer noch ein Wunschspieler, obwohl es wahrscheinlich ein Wunschspieler von Marco Rose war?
Das ist eine gute Frage. Das weiß man halt eben nicht. Da hat sich Edin Terzic logischerweise nicht zugeäußert und da kennen wir auch seine Gedankengänge nicht. Der könnte sich natürlich so bei einigen anderen Personalien auch noch was verschieben, ne? Dass man da vielleicht. Aber man ganz generell. Ich glaube schon, dass der Trainer natürlich immer Einfluss hat. Man spricht mit dem Trainer über Personalien, was passt zu deinem Spielstil. Aber du musst natürlich als Verein trotzdem auch immer gucken. Was ist, wenn dieser Trainer dann nicht mehr da ist? Das kann ja auch dann im Herbst passieren, wenn es ganz schlecht läuft. Also du verpflichtest einen Spieler nicht nur, weil es ein absoluter Wunschspieler eines Trainers ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außer man muss ihm mal irgendwas hinwerfen, weil er ansonsten, weiß ich nicht, sagen wir mal, Rose hat ja im vergangenen Jahr auch relativ einen Kader übernommen, der so zusammengestellt war. Hatte wenig Einfluss und das wäre so ein Spieler, da würd, den will er unbedingt haben und der passt natürlich auch irgendwie, warum nicht? Der ist ein guter Spieler. Okay, dann nimmt man den, weil der passt auch, wenn Rose nicht mehr da ist. So. Aber generell ist es natürlich schon so, dass man guckt, dass so ein Spieler auch den Trainer, der aktuell da ist, überdauern kann, ne? Weil sonst wäre es ja, da müsste man ja jedes Jahr vielleicht, wenn es schlecht läuft, 10 Spieler austauschen. Das will man ja nicht.
Das Problem ist halt, wenn man alle Footlangs, wie man in Solingen sagt, den Trainer wechselt.
Ja. Ja, ja, gut. Dass das so oft passiert ist in den vergangenen Jahren in Dortmund, das hat Aki Watzke ja auch schon zugegeben, ne? 7 Trainer in 7 Jahren oder so, das ist schon einfach für einen Verein, der für Kontinuität eigentlich steht, zu viel.
Die Bayern hatten allerdings in den letzten Jahren auch sehr viele Trainer.
Ja, und Schalke auch und zig andere natürlich
ja, gut,
auch.
Also, ne? Gut, Schalke.
Ja, ja, ich rede, ja.
Ja, ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich wollte mich jetzt am besten Team in Deutschland orientieren, nicht an einem der schlechtesten.
Ja, das ist auch okay. Natürlich ist klar, je tiefer du in die Tabelle gehst, desto mehr Trainerwechsel wirst du haben. Das ist logischerweise der Fall. Aber man sieht ja auch in diesem Jahr, man hätte ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, Vereine, die sich konsolidiert haben, so wie Wolfsburg nach dem Trainerwechsel, machen jetzt trotzdem was Neues und so weiter. Also es ist nicht immer nur Tabellenplatz abhängig, sondern manchmal auch von der Philosophie oder ich weiß nicht was.
Ja, Daniel schreibt, wolltest du nicht dieses Mal auf den Fragenaufruf verzichten, wollte ich. Trotzdem stellt er eine Frage. Ist mit dem Stutzen von Rose und seiner Trainerriege jetzt auch ein Großteil der Konsequenzen aus der Verletzungsmisere gezogen? Frage für einen portugiesischen Linksaußen.
Okay. Ja, das eine geht mit dem anderen auch mit Sicherheit einher, denn natürlich ist es so, wenn du so ein Problem hast, dann guckst du und dann kommst du automatisch zum Athletiktrainer, dann kommst du auch zu den Co-Trainern und ja, die sind alle weg. Ne? Von daher hat man zumindest mal da jetzt eine Chance auf einen Neuanfang. Aber die Analyse wird, glaube ich, schon noch ein bisschen tiefer gehen. Da wird man schon gucken, was machen die Spieler selbst. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal irgendwann thematisiert. Wie professionell sind die in der Reha? Wie oft nehmen sie die Termine bei den Physios wahr und so weiter? Die würde ich jetzt fast noch mal als allerletztes anführen, weil ich glaube, die haben gute Arbeit geleistet und setzen eigentlich nur das um, was sie vorgegeben finden. Aber an anderen Stellen, da ist natürlich jetzt schon ein bisschen was passiert.
Mhm. Ja. Haben wir in den letzten Wochen ja auch schon drüber gesprochen, dass es da Veränderungen gibt. Frank Zöllner kommt zurück. Mhm. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, wie der aussah in den Kicker-Sonderheften in den 90er Jahren. Da war er damals ja auch schon Physiotherapeut.
Gefühlt ist er gar nicht älter geworden, oder?
Ja, sieht genauso aus
wie damals. So.
Mach dir mal Gedanken, Dirk.
Ja.
Oder siehst du noch aus wie vor 20 Jahren?
Ja, sicher.
Ja. Ah ja, okay. Nur die Haarfarbe hat sich ein bisschen angepasst. Sonst gleich. Ja, gut, wenn du das so sagst. Ich kenne dich ja noch nicht seit 20 Jahren. Aber jetzt seit 6 Jahren schon, tatsächlich. Mhm. 6 Jahre BVB-Podcast.
So lange gibt's denn schon?
Ja. 320 Folgen. Also 21, heute Episode 322. Ist nicht schlecht.
Ist gut.
Haben uns gut gehalten. Was haltet ihr von der Ansprache von Terzic auf dem offiziellen YouTube-Kanal?
Das war ein geschickter Schachzug. auf der einen Seite aber eine Geschichte, die ihm tatsächlich, glaube ich, aus dem Herzen gesprochen hat und die er einfach auch mal loswerden wollte. Natürlich ist das, finde ich, das geschickt. Die Euphorie war, wenn man das so mal überblickt hat, trotz auch ohne diese Ansprache schon relativ groß. Also ich glaube, den Trainerwechsel fand die deutliche Mehrheit der Fans auch gut. Und seine Identifikation ist völlig unstrittig, da muss man nicht drüber reden. Der ist schon mit Leib und Seele auch schwarz-gelb. Und damit hat er, glaube ich, nochmal so einen zusätzlichen Push ausgelöst. Ja, bin gespannt. Also am Ende des Tages muss er das immer natürlich alles mit Leben füllen. Er wird es so vorleben, wie er es auch gesagt hat. Aber er hängt natürlich dann in gewisser Weise auch von seinen Spielern ab. Die müssen es dann richten.
Moin Moin, geilster Podcast der Welt. Wird der BVB im Sommer nach zweijähriger Abstinenz wieder eine Saisoneröffnungsfeier für die Fans veranstalten? Öffentliches Training plus Spielervorstellung im Stadion?
Noch nichts bekannt. Wie insgesamt die ganze Sommerplanung, glaube ich, ja, noch ein bisschen geregelt werden muss. Da ist noch nicht so ganz viel klar. Man hat einen groben Rahmenplan. Man hat natürlich auch schon einige Sachen vorbesprochen. Es wird, glaube ich, 2 Testspiele geben vor dem Trainingslager. Die sollen auch in der Region stattfinden. So ist zumindest der Plan, ob das dann immer alles klappt. Andere Geschichte. Es wird, glaube ich, wieder 2 Spiele in der Schweiz geben. Und dann kommt ja auch schon die erste Pokalrunde. Was mit Saisoneröffnung ist, ich kann mir das gut vorstellen, denn natürlich hat Borussia Dortmund das auch erkannt, dass da sehr viel Nachholbedarf ist, wie bei anderen Vereinen auch. Da kann man, glaube ich, auch viel im Vorfeld schon dann mal wieder an Begeisterung schüren und so. Aber es ist noch
nicht. Merkt man jetzt übrigens, ne? Also bei vielen Vereinen, die jetzt aufgestiegen sind, ich weiß nicht, ob du gestern Abend auch das Spiel von Kaiserslautern in Dresden gesehen hast, da merkt man, die Leute haben schon wieder Bock.
Ja,
weil
die haben Bock.
Viele gesagt haben, die Leute kommen nicht mehr zurück, die haben die Lust verloren.
Also erstmal ist ein Saisonende immer auch ein guter Zeitpunkt, einen Schnitt zu ziehen. Und natürlich war Unzufriedenheit groß, aber man hat jetzt deutlich was verändert in Dortmund. Man wird viele frische Gesichter sehen, einen neuen Trainer sehen. Und der ist einer aus dem Verein sozusagen. Und das sorgt, glaube ich, dann generell erstmal, da ist die Bereitschaft dann schon groß, so das Alte einfach zu vergessen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Euphorie sehr groß sein wird. Und von daher, wir haben noch nichts gehört, um das abzuschließen, aber der ganze Plan steht noch nicht. Also wir wissen noch nichts von einem Testspiel. Wir haben so ungefähr den Rahmenplan, wann es ins Trainingslager geht und so weiter, wann sie wieder anfangen, Ende Juni. Mehr steht aber noch nicht.
Thema Uli Hoeneß, interessant. Was meint ihr, warum kakelt der gegen Süle, den BVB und die Presse? Ich glaube, sein Brazzo baut ziemlich viel Scheiße. Ist rumort da gewaltig? Sieht Hoeneß auch wegen der 1A-BVB-Transfers wieder Gefahr durch den neuen BVB? Ist er nervös oder hatte er nur einen Hungerast? Das Wort mag ich übrigens, Hungerast. Jan Ulrich hatte auch mal einen Hungerast, einst. Mhm. Ich glaube, am Col de la Madeleine. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch Alpe d'Huez.
Und da musste er Pantani ziehen lassen.
War das ja, klar, ne? Ja, aber Pantani war auch...
Der war voll bis oben hin. Auf Deutsch gesagt.
So. Ja. Ich würde ja gerne eine Biografie über Jan Ulrich schreiben und die würde ich Volle Pulle nennen. Kann jetzt jeder mal drüber nachdenken, ob das ein lustiger Titel ist oder nicht. Du hast auf jeden Fall spontan gelacht, oder?
Ja, super. War einer deiner besten Gags ever.
Ja, weil die anderen nicht so...
Die anderen sind so tiefgründig, dass man sie nicht gleich versteht.
Ah, verstehe.
Also, ich glaube, Uli Hoeneß, vielleicht ist ihm der Oliver Kahn ein bisschen zu ruhig in der Beziehung. Es ist halt eine etwas andere Generation. Hoeneß hat dann immer mal wieder einen rausgehauen, um einfach so ein bisschen das Feuer wieder zu entfachen, um Reibung da reinzukriegen. Und ob das direkt was mit Hasan Salihamidžić zu tun hat, weiß ich nicht. Ich glaube auch, es ist schwierig auf dem Niveau, dass alles so läuft, wie der Verein sich das vorstellt. Jetzt auch in der Causa Lewandowski zum Beispiel. Das kann man aber, glaube ich, aus der Ferne auch ganz schwer nur beurteilen. Bayern waren auch schwer gebeutelt, was Corona angeht und Einnahmeverlusten. Und ich weiß nicht, ob man so pauschal sagen kann, dass er so schlechte Arbeit leistet. Jetzt haben sie ja schon mal einen ersten Neuverpflichtung geholt. Den hätte Dortmund, glaube ich, auch gerne in Dortmund gesehen. Von daher ist das ein guter Spieler, glaube ich. Die müssen natürlich gerade in der Problematik Lewandowski, da muss er sich natürlich dann irgendwann auch dran messen lassen. Und dass Hoeneß mal ab und zu einen raushaut, das kennen wir aus der Vergangenheit. Und er will, glaube ich, da mal einfach so ein bisschen alle wieder wachrütteln. Und vielleicht hat er aber auch wirklich Hunger. Es war ihm ein bisschen zu still da am Tegernsee. Und ab und zu muss er da mal... Muss er dann mal einen raushauen.
Wirklich überragend, der Hungerast. Na gut, ich habe auch einen Hungerast. Ich muss dringend was essen gleich dann nach der Aufzeichnung. Ist an den Gerüchten um eine mögliche Rückkehr von Gündogan etwas dran? Es wäre ja nicht der erste Heimkehrer. Vielleicht kann er Sancho gleich mitbringen.
Ja,
genau. Also wenn die beide kämen.
Und dann wäre der BVB vielleicht in einem Jahr wieder da, wo er 2005 mal war. Also.
Oh.
Ja, also.
Die verzichten doch alle auf Geld, um bei Borussia Dortmund zu spielen.
Ja, genau. Ganz bestimmt. Also Gündogan, eigentlich unvorstellbar. Da werden sich ganz andere Vereine nachreißen. Aus meiner Sicht nicht zu bezahlen. Vielleicht, im Fußball weiß man ja immer nie, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Der macht jetzt 2 Tore. Also, dass der alleine bei City nur ein Wechselspieler ist, ist ja auch schon.
Ist lächerlich.
Ja, was heißt lächerlich? Die haben halt einen sehr guten
Kader. Ja, aber ist doch ein überragend guter Spieler. Ja,
natürlich sehr überragend.
Und auch nicht mehr verletzt, so wie früher. Spielt immer, also ist immer fit gefühlt.
Ist auch Kapitän da. Also wenn der weggehen sollte, dann werden wir den vielleicht in Spanien sehen. Ich glaube nicht bei Borussia Dortmund.
Real oder Barca, sagst du?
Ja, Real hat ja noch ein bisschen was gut zu machen. Sie haben ja nun keinen von denen bekommen, die sie so als Wunschlösungen auf dem Zettel hatten. Also da ist ja auch durchaus noch Bedarf an guten Nachrichten sozusagen. Und ja, Barcelona.
Kylian Mbappé hat jetzt einen neuen Vertrag bei PSG unterschrieben, womit er den Verein komplett in der Hand hat. Finde ich auch ganz interessant. Habe ich das richtig gelesen? Signing-Bonus von wie viel Millionen Euro?
300 oder was habe ich da gelesen irgendwo?
300 Millionen Euro habe ich auch gelesen.
Ja, ich kann mir das nicht vorstellen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Es ist in dem Spitzenbereich absurd. Muss man wirklich sagen, absurd. Ich fand das bei Haaland, dieses ganze Gezerre, schon schrecklich. Das hat genervt ohne Ende. Das sind Summen, die du keinem mehr verkaufen kannst und wo keiner sagt, ja, der ist aber auch gut, soll am Ende verdienen. Also klar, die besten Leute verdienen das beste Geld, aber das sind ja mittlerweile Dimensionen. Ich glaube, die Vereine, weiß nicht, ob die sich noch fragen, ob sie das irgendwie refinanzieren können. Bei Real zum Beispiel mit Ronaldo auch und so weiter früher. Das war ja immer so eine Geschichte, da hast du dann pro Jahr 100.000 Trikots mit ihm verkauft. Da hast du schon mal wieder einen guten Teil des Geldes ein bisschen reingespielt. Wie das alles laufen soll und wie das alles einigermaßen aufgehen soll, was die Bilanz angeht, glaube ich nicht. Also es ist der Wahnsinn.
Gut, wir wissen ja, wer den Bums da finanziert in Paris. Von daher können wir uns jetzt drüber aufregen. Das ist nicht mehr unser Fußball.
Ja, gut. Also ehrlich muss man ja, glaube ich, sein. Profibusiness, das ist schon Geschäft. Und das ist in 80% der Fälle Geschäft. Und dann hast du nochmal so emotionale Geschichten, die dann, wo dann wieder das Gefühl hast, ah, das ist doch der wirkliche Fußball eigentlich. Wo dann
Matthias Ginter zum Beispiel zurück nach Freiburg.
Ja, oder auch einfach so, wie unbändig dann die Freude manchmal ist, was weiß ich, der VfL Bochum, wie er die Klassenerhalt geschafft hat, die Vereine, die dann aufsteigen und so, da, das ist dann so ein bisschen wirklich wahrer Fußball, aber da ist ansonsten natürlich auch, Profifußball ist halt auch viel Geschäft.
Das ist so, nicht nur Profifußball. Nun gut, könnten wir jetzt auch wieder eine Sondersendung machen. Ich finde es schade, dass man sich so früh auf Edin Terzic festgelegt hat. Hat man seine ersten 3 Monate vergessen? Die waren nicht so doll. In der Phase wurde Rose fix gemacht. Warum hat man nicht auch mit Steffen Baumgart gesprochen? Kommt mir so vor, als wäre ein Übergehen von Edin ein Frevel. Die ersten 3 Monate waren nicht so gut. Muss man allerdings auch dazu sagen, er hat die Mannschaft in einer Phase übernommen, nach Lucien Favre, wo sie wirklich richtig schlecht drauf war. Er hat aber dann, glaube ich, in Braunschweig war es, ein wichtiges Spiel im DFB-Pokal gewonnen. Da sind sie in die nächste Runde gekommen. War auch kein gutes Spiel, aber sie haben es gewonnen. Dann ging es in der Rückrunde mal so los. Er hatte aber auch keine Vorbereitungszeit, keine wirkliche.
Ja, hast du die Antwort ja schon gegeben, die ich auch gegeben hätte. Also das muss man sicherlich relativieren, weil es gab kein Trainingslager, es gab keine Vorbereitung. Es ging direkt weiter und man hat natürlich gesehen, dass wenn einer was verändern will und es ging um einen anderen Spielstil, nämlich weg von Geduldsfußball, der dann hinterher so lähmend war und auch alle eingeschläfert hat sozusagen, hin mehr zu Attacke, mehr zu aktivem Fußball, das ist ein Prozess, da brauchst du viel Training. Das hat er dann im Januar, glaube ich, sporadisch natürlich gehabt, bevor es dann wieder weiterging mit den ganzen englischen Wochen. Aber das Ganze fand im laufenden Betrieb statt. Und jetzt sind die Voraussetzungen sicher ganz andere. Er hat eine komplette Vorbereitung. Es werden, glaube ich, auch tatsächlich die Nationalspieler nicht allzu viel davon verpassen, weil ich glaube, Mitte Juni ist dann Schluss. Und selbst wenn die 3 Wochen bekommen, sehen wir die Anfang Juli dann. Also vielleicht die erste Woche wird ohne Nationalspieler stattfinden. Dann kommen die alle. Und von daher lässt sich das dann da auch wunderbar einstudieren und da muss er sich dann auch logischerweise dran messen lassen. Also ich würde die 3 Monate, die finde ich, darf man nicht unterschlagen, das ist richtig. Erinnert euch, nach Frankfurt war der Verein eigentlich tot und ich glaube, wenn das nicht geklappt hätte mit Champions League, hätte auch der DFB-Pokal das Ganze nicht mehr kitten können oder kaschieren können. Aber es gab eben auch Gründe, warum es gedauert hat. Ne? Und von daher, jetzt hat er mehr Zeit und jetzt hat er ein bisschen andere Voraussetzungen und er hat jetzt einen anderen Druck.
Ja, und damals haben die Leute ja auch gesagt, oder damals, jetzt, als dann bekannt wurde, dass er der neue Trainer wird, haben einige gesagt, damals hatte er aber noch Jadon Sancho. Aber in der Hinserie 2020/21 hat Sancho unterirdisch schlecht gespielt. Insbesondere für seine Verhältnisse. Ich glaube, ich meine sogar, dass er damals im DFB-Pokal in Braunschweig sein erstes Tor in dieser Saison erzielt
hat. Ja, das hat ewig gedauert.
War das nicht so?
Das ist natürlich eine Geschichte, die kann man dann auch einfach mal sagen, den hat er dann hinbekommen in der Rückrunde. Ne? Oder gut, dann gibt's wieder welche, die sagen, ja gut, der Sancho, der kann nicht 12 Monate so schlecht spielen. Irgendwann kommt der halt automatisch. Ne? Aber so oder so, es ist jetzt, das ist auch Spekulation. Und warum, um die Frage dann nochmal ein bisschen aufzugreifen, ich glaube, er war die naheliegende Wahl und der ist nicht umsonst im Verein verankert geblieben oder verankert worden. So, also man hat einfach, man hat im Vorjahr und auch vor Favre schon, hat man ja immer das Problem gehabt, wenn du reagieren musst als Verein in der Saison, dann bist du immer froh, wenn du irgendwie so ein Backup hast, wo du sagst, auf den können wir zurückgreifen, wenn es irgendwie gar nicht mehr geht und dann machst du eine langfristige Lösung später für die nächste Saison oder sowas. Das machen ja viele Vereine dann auch so und die hatte Dortmund nicht. Da mussten sie Stöger holen, weil es im Verein keinen gab, der hätte einspringen können. Und in Terzic haben sie jemanden gehabt, dem sie ohnehin dann ein großes Potenzial sehen und in dem sie eine hohe Identifikation und fachliche Qualität sehen. Und der war von daher die logische Wahl. Das war einfach auch vorbereitet sozusagen. Also für den Fall, dass es irgendwann mal nicht mehr klappen sollte mit Rose, stand Terzic eben parat. Und als in seinem anderen Job war er trotzdem wertvoll, ne? Weil er im Hintergrund eben strategisch mitgearbeitet hat.
Also viele haben ja damals gesagt, dass die Stelle für ihn extra geschaffen wurde, damit er den Verein nicht verlässt.
Genau, man hat ihm eine Perspektive aufgezeichnet, wie das dann heißt, ja, ob das nun ein Leiter der Lizenzspielerabteilung heißt oder technischer Direktor. Also die Stelle von Sebastian Kehl wird ja sozusagen auch nicht neu besetzt. Der hat einen Assistenten bekommen, der aber nicht annähernd so präsent in der Öffentlichkeit sein wird, schon auch nicht ist, der ist ja schon da. Da sieht man natürlich dran, das sind strategische Entscheidungen. Kehl hat man, ja, wie hat Hans-Joachim Watzke das gesagt, das Onboarding bei Sebastian Kehl war so ausführlich wie bei keinem anderen. Also der ist schon im Prinzip 3-4 Jahre auf diesen Schritt jetzt vorbereitet worden. Ne? Und das ist ein strategisches, weitsichtiges Handeln. Und das Gleiche galt es eben für die Personalie Terzic. Man hatte schon im Auge, dass der irgendwann Cheftrainer werden sollte.
Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier im Podcast gesagt haben, der nächste Trainer von Borussia Dortmund nach Marco Rose heißt Edin Terzic.
Ja. Und wenn das nach Ablauf des ganz normalen Vertrages gewesen wäre, wenn Rose sich dann vielleicht in 2 Jahren anders entschieden hätte und einfach was Neues machen wollte, aber Schluss war schon, die Planung war schon dahin, ja.
Ich habe keine Frage, nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass alle Borussen ihre Erwartungen für die kommende Saison nicht ins Unermessliche steigern. Ich wünsche mir, dass Edin ruhig arbeiten kann. Wir müssen jetzt zusammen und geschlossen hinter ihm stehen. Das ist die Chance, mit so einem Vollblut-Borussen gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Also lasst uns keine Unruhe verbreiten und uns auf die neue Saison freuen. Sascha, denk an die SD-Karte. Ja, das habe ich gemacht. Die ist drin. So, was sagst du dazu? War zwar keine Frage, aber eine gute Anmerkung.
Ja, das ist auch sicherlich der Plan und das Ziel, aber das Ganze kann eigentlich nur dann torpediert werden, wenn die Mannschaft es nicht hinbekommt auf dem Platz. Also ich habe das auch im Kommentar so, in einem Kommentar, den ich geschrieben habe, so formuliert, die Erwartungshaltung bleibt natürlich trotzdem hoch. Beziehungsweise Erwartungshaltung, was heißt Erwartungshaltung? Der soll schon auch Zeit bekommen, was zu entwickeln. Und das dauert denn ja auch. Aber die Prämisse, über die über allem steht, ist, die Ergebnisse müssen stimmen. Borussia Dortmund kann sich es auch nicht leisten, die Champions League zu verspielen und zu sagen, okay, dann werden wir im 1. Januar Fünfter und spielen Europa League. Dann verlierst du sofort so viel Geld und auch so viel Koeffizientenpunkte, da geht's ja jetzt schon los, erstmals in Top 3, dass du auch, wenn du Pech hast, ganz schnell den Anschluss verlierst. Und das ganze Konstrukt, man hat es in Corona ja auch gesehen, ist so ein bisschen, was heißt auf Kante gestrickt, aber es ist natürlich schon so, dass man alles Geld, was reinkommt, auch wieder ausgibt. Man ist dann keine Bank und von daher, wenn es dann mal ein Jahr nicht funktioniert, kriegst du es vielleicht überbrückt, aber wenn sowas wie Corona dazwischen funkt, hast du dann eben auch gleich riesige Miese. Und das Ganze funktioniert mit einer super Mannschaft, die auch teuer ist, eben nur dann, wenn du den Erfolg hast, und den muss auch Terzic haben. Und wenn er das parallel hinbekommt, wäre es natürlich super. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dass von Anfang an der Funke wirklich überspringt, dass die Leute spüren, da ist ein anderer Geist so in der Mannschaft, und dann verzeihen sie natürlich auch schon mal eher Rückschläge. Und die wird es auch geben, aber die dürfen halt eben nicht so ausgeprägt sein wie jetzt.
Hier wird nochmal nach der Nations League gefragt, beziehungsweise wann die Nationalspieler wieder ins Training einsteigen, denn pass auf, am 29. Juli steht bereits das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir haben jetzt gerade Ende Mai, also in 2 Monaten wird schon wieder gespielt.
Ja gut, das hängt natürlich mit der WM zusammen. Ist jetzt auch für alle keine Überraschung, der Rahmenterminplan steht schon seit einem halben Jahr, von daher konnten sich auch alle darauf vorbereiten. Länger. Und nee, das wird immer im Dezember, glaube ich, festgezurrt, und von daher konnte man sich darauf vorbereiten, und das reicht auch. Also die Spieler sind jetzt vor einer Woche in Urlaub gegangen. Die werden jetzt noch maximal 2 Wochen, dass sie gar nichts machen, also alle die nicht Nationalspieler sind. Und dann müssen die ja ohnehin schon mit dem individuellen Programm anfangen, weil es ist ja nicht so, am ersten Trainingstag fängst du nicht dann erstmal eine Woche Konditionsarbeit oder so, wie bei den Amateuren früher, sondern die haben ja alle ihr Programm, und mehr als 3 Wochen Urlaub sollen die gar nicht machen, weil sonst würden die auch zu viel verlieren. Na, dann müsste man viel zu viel Grundlagen wieder aufbauen.
Also ich kenne Profisportler, die haben seit ein paar Tagen Saisonende, ja, und gehen dann irgendwie morgens um 8 Uhr schon wieder zum Physio und machen Stabi-Übungen und halten sich fit. Weiß der Geier was.
Viele machen schon ihren Urlaub, die wählen schon ihren Urlaub so, dass sie dann die Möglichkeit haben, ein bisschen weiter was zu machen. Also das ist keiner, der wirklich 3 Wochen gar nichts macht. Das hat vielleicht Donny Malen letzten Sommer gemacht, und dann hast du ja gesehen, wie lange es gedauert hat, bis er auf dem Niveau war, ne? Das können die sich heutzutage nicht mehr erlauben. Erinner dich, ich weiß nicht, dieser Film über Dirk Nowitzki und die Doku, die war ja auch grandios, und der ist ausgeschieden in den Playoffs, dann hat er, glaube ich, 4 Wochen Pause gemacht, und dann ist er wieder in die Halle gegangen. Jeden Tag. Und dann hat er den ganzen Sommer da irgendwie in Rattelsdorf oder wie das hieß, in der von Würzburg, hat er dann geschossen, wie verrückt, und Bälle reingehauen. Das gilt in anderen Sportarten, eben auch beim Fußball gilt das genauso. Die müssen einfach, der Körper ist ja auch das so gewohnt. Der Körper würde sich ja wahrscheinlich erstmal wundern, wenn du dann 3 Wochen gar nichts machst. Was kannst du denn hier erlauben?
So ist es nämlich. Und deswegen war Dirk Nowitzki der MVP der NBA-Finals, der MVP der regulären Saison, 80-facher All-Star, weiß der Geier was, Millionen von Euro verdient. Okay, das ist natürlich eine Geschichte, eine ganz andere in der NBA. Und er war der erste Europäer mit über 30.000 Punkten und all so ein Kram.
Ja, er ist im Prinzip, wenn man das auf den Fußball münzen würde, ist er halt die Kategorie Messi und Ronaldo. Da gibt es nicht viel bessere. Ne? Aber auch alle anderen darunter, also stinknormale Bundesligaspieler, müssen in der Pause was tun, sonst verlieren sie zu viel.
Es gibt ein paar Fragen zu möglichen Transfers. Du hast vorhin da schon was zu gesagt. Deswegen möchte ich die an der Stelle rauslassen. Entschuldigt das bitte. Jetzt habe ich hier nochmal.
Vielleicht kann man allgemein nochmal einfach sagen.
Ja, bitte, gerne.
Also wie gesagt, es gibt schon den Plan noch. Ich habe ja von einem Dutzend Spieler, die den Verein verlassen werden, auch gesprochen. Und das könnte oder wird vielleicht sogar so kommen. Aber man muss gerade, was die Abgabeseite angeht, auch Guerrero ist ja ein Kandidat, Hazard. Gespannt bin ich auf die Personalie Moukoko, weil er war eigentlich für mich ein klarer Kandidat, den Verein zu verlassen, weil er auch das Gefühl nicht hatte, dass er unter Rose vielleicht mehr Spielzeit kriegen würde. Und er ist natürlich ein absoluter Spezi von Gepard, also dem Co-Trainer der einzigen oder dem
Sebastian Gepard,
genau, der jetzt Co-Trainer werden wird, und eben Edin Terzic. Und ich kann mir vorstellen, dass der den auch in die Spur kriegt. Dazu muss er natürlich auch erstmal gesund bleiben. Aber vielleicht könnte sich in der Personalie was bewegen, in eine gute Richtung. Das wäre so auch mein Wunsch. Der Spieler gehört
ja nach Dortmund. Ja, danke. Ja. Manche Spieler gehören zu einem Verein und sollten bei dem Verein bleiben und gut ist. Angesichts des Umbruchs und den schwankenden Leistungen, sollte die Borussia nicht vielleicht auch besser mit einem neuen Kapitän in die nächste Saison gehen?
Ich glaube nein. Solange Marco Reus noch in der Form auch ist, bei allen erkennbaren Abnutzungserscheinungen, sage ich mal so, er wird nicht schneller, er führt auch nicht so gerne Zweikämpfe, aber er ist noch sehr produktiv, was seine Torquote angeht und auch Assists, also Scorer-mäßig ist er immer nach Haaland der Zweitbeste und Zweitwichtigste, und er ist ein Dortmunder Junge. Solange Marco Reus spielt, sollte er Kapitän bleiben. Wird er, glaube ich, auch Kapitän bleiben, und was danach passiert. Da hast du ja letztens schon mal fast eine ganze Sendung mit verbracht, mir dann zu sagen, dass Nico Schlotterbeck, glaube ich, Kapitän wird, ne?
So, Dirk, ich bleibe dabei.
Ja.
Ich bleibe dabei. Hältst du dagegen? Du wolltest die Wette nicht eingehen.
Ich gehe sie auch jetzt noch nicht ein. Erstmal abwarten.
Von dir.
Ja, warum? Erstmal abwarten. Also da reden wir über eine Geschichte, die
das ganze in zwei Risiko passieren. Trage ich doch.
Ja, ist doch ganz egal. Ist ja auch völlig unwichtig.
Du gehst quasi, also du kannst Haus und Hof verwetten, und du hast Haus und Hof, das ist ja der Vorteil für mich dann bei der Wette. Kannst das alles einsetzen und sagen, ja, ist kein Problem. Was redet der da für ein Blödsinn? Schlotterbeck, der hat noch nicht ein Spiel für den BVB gemacht. Deine Chance.
Du, wenn der so spielt wie am Samstag und da spricht ja wenig dagegen, dass er vielleicht eine prägende Figur dieser Mannschaft werden wird. Also der muss ja erstmal den Sprung von Freiburg nach Dortmund schaffen. Das haben andere auch schon gesehen, wie schwierig das ist, außer vielleicht
Jörg Heinrich.
Ja, auch Sebastian Kehl.
Mhm. Harry Deschever.
Aber guck dir Matthias Ginter an, der ein sehr solider und ein guter Bundesligaspieler ist, aber in Dortmund eben nicht funktioniert hat. Maximilian Philipp, auch kein schlechter Spieler. Aber
oh, Dortmund hat in Freiburg schon ordentlich gewildert, fällt mir gerade auf.
Ja, ja, klar. Da kommst du schon auf so 8, 9, 10 Spieler, glaube ich.
Rodolfo Esteban Cardoso haben sie nicht bekommen.
Nee.
Das waren noch schöne Zeiten, 90er.
Also lass uns abwarten. Ich glaube, natürlich wünscht man sich, glaube ich, gerade intern von Reus auch ein bisschen mehr Lautstärke so. Ich glaube schon, dass da auch an Führungsstil vielleicht muss er da sich da auch nochmal ein bisschen umstellen. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Er ist auch schon lange dabei, aber man ändert seinen Typ ja auch nicht. Bloß im letzten Jahr hätte, glaube ich, es auch mal gut getan, wenn der Kapitän mal richtig dazwischen gefunkt hätte. Und ich weiß nicht, ob das zu wenig passiert ist. Aber Reus ist, glaube ich, erstmal noch die erste Wahl, und der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag. Es wird in der Saison wird es Gespräche mit ihm geben, und dann muss man mal gucken, ob das noch weitergeht.
Ich hoffe, dass sich alles ein wenig beruhigt und die Sachlichkeit zurückkehrt, was den Trainerwechsel angeht. Ich habe den Hype um den Abgang von Rose nicht verstanden. Eure Einschätzung zur Verpflichtung von Salih Özcan vom 1. FC Köln. Haben wir bislang noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, könnte, das glaube ich wirklich nicht übertrieben, eine der wichtigsten Personalien des Sommers werden. Man muss natürlich klar immer im Auge behalten, wie ersetzt man die Haaland-Tore. Aber zentrales defensives Mittelfeld war für mich ein Knackpunkt in diesem Jahr. Da haben sie zu wenig Präsenz, zu wenig Tempo, Körperlichkeit, Aggressivität gehabt. Und das ist das, was er bietet. Auch für ihn. Er kommt vom 1. FC Köln, er ist 24 Jahre alt. Wird das, glaube ich, eine komplette Umstellung werden dann in einem relativ aufgeregten Umfeld klarzukommen. Wir haben das letztens mal irgendwann auch diskutiert, wenn du halt, als es um Rose ging, wenn du halt mit Borussia Mönchengladbach, sagen wir mal beispielsweise, gegen einen Verein wie Augsburg oder sowas verliert, dann ist das so und dann ist es doof, aber in Dortmund ist halt 3 Tage Vollalarm, wenn sowas passiert, mindestens. Das wird auch schon eine Umstellung sein, auch für solche Spieler, die eben von solchen Vereinen kommen und dann tragende Rollen auch einnehmen sollen. Aber das könnte für mich tatsächlich eine Schlüsselposition werden in diesem Sommer. Und was man so sieht, auch das Spiel in Dortmund, da hat er schon gut aufgeräumt, muss man echt sagen. Das war Ja. Es geht halt darum, das konstant hinzubringen. Nicht? Du musst halt nicht nur einmal das Spiel deines Lebens machen, sondern in Dortmund musst du halt mindestens bei 50 Pflichtspielen musst du halt, wenn du dann 30 oder 35 davon machst, musst du in der Regel auch bei 80-90% funktionieren.
War ein Schnäppchen im Vergleich zu anderen Spielern.
Ja. Ja, das kann man wirklich so sagen. Also 5 Millionen, 5,5 glaube ich. Ja, wenn er sich so entwickelt, wie er hofft, könnte das eine gute Geschichte werden.
Also auf jeden Fall wird es kein Verlustgeschäft, so viel kann man glaube ich sagen. Benötigt man nach dem Abgängen von Pongracic, Sagadou und wahrscheinlich dann ja auch Akanji nicht eigentlich noch einen weiteren Innenverteidiger? Also ich denke, der BVB kann nicht mit 3 Innenverteidigern in die Saison gehen oder ist Koulibaly schon so weit und Emre Can jetzt fest für hinten eingeplant?
Das wird auch eine Geschichte sein, die Terzic eben klar definieren muss. Koulibaly sehe ich, glaube ich, im Moment nicht. Der hat im vergangenen Jahr, glaube ich, doch schon, oder hat man schon erkennen können, dass er da eben bei ihm noch einiges fehlt. Ich glaube nicht, dass er fest als Nummer 4 gesehen wird. Emre Can eine feste Position zuzuweisen, finde ich, wäre sehr wichtig, weil der hat, wo hat er überall gespielt? Ja? Also der war immer hin und her und das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch eine Geschichte, wenn du einen Spieler, der nicht klar definiert auf einer Position spielt, wenn du den immer hin und her schiebst, dann schleichen sich eben auch Fehler ein, weil die Abläufe auf diesen einzelnen Positionen sind doch sehr stark unterschiedlich. Und das würde ich ihm jetzt mal so ein bisschen zugutehalten. Seine Fehlerquote und seine Anfälligkeit, was unsinnige Fouls und damit einhergehend Karten und so weiter angeht, das ist trotzdem eine andere Geschichte. Aber dem mal eine klare Position zuzuweisen und zu sagen, du bist jetzt hier unser Innenverteidiger Nummer 4, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Und je nachdem, was Terzic spielen lässt, brauchst du logischerweise mehr als 3 Innenverteidiger. Das ist klar.
Jetzt pass auf, eine Verständnisfrage kommt. Welchen Eindruck macht der Trainerwechsel für die Neuzugänge? Brandt hat die Entlassung ja für einen Postillon-Beitrag gehalten. Geht ihr davon aus, dass Edin schon mit ihnen telefoniert hat? Ich finde den Ablauf katastrophal. Der erste Eindruck ist hin. Das war sowieso sehr interessant, wenn man mal ein bisschen bei Social Media nachgesehen hat, wie die Spieler so reagiert haben. Die sind mit Marco Rose anscheinend alle sehr, sehr gut ausgekommen. Marco Reus, Marius Wolf, Jude Bellingham, jetzt Julian Brandt.
Vielleicht war da ja auch ein bisschen zu viel Wohlfühlatmosphäre.
Ja gut.
Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Reibung. Also die neuen Spieler, um die Frage dann zu beantworten, sind zumindest von Sebastian Kehl, glaube ich, informiert worden. Also da gab es tatsächlich Kontakt auch und dann ist denen das erklärt worden. Am Ende, das hat Schlotterbeck ja nach dem Pokalfinale, glaube ich, auch sehr deutlich gesagt, ist es halt Profibusiness und da muss man halt als Spieler auch mit klarkommen. Wo wäre der? Also das ist natürlich eine andere Situation, als wenn es schlecht läuft und die Entlassung kommt im Oktober. Das ist logisch. Das deutet sich dann ja auch an. Also von daher, es kam sicherlich auch überraschend für die, die bislang schon verpflichtet worden sind. Und am Ende sind das Profis, da müssen sie mit klarkommen.
Wer ist nach Meinung der Redaktion der optimale Kracher für die Nummer 9 Position? Bitte nur den Namen nennen.
Ja, ich fände...
Nein, nur den Namen.
Schick.
Oh. Oh. Kriegen wir aber nicht. Oh, der wäre super. Der wäre super. Jetzt darfst du ausholen, Dirk, weil da muss natürlich nochmal
nachbauen. Die Frage war ja optimal, ja. Ich fände auch Aller gut. Die sind ja vielleicht sogar ein bisschen ähnlich so in ihrer Art. Mal gucken, was sie da noch ausgraben. Aber das ist, glaube ich, die Kassen sind im Momentan, glaube ich, tatsächlich ein bisschen leer. Es muss ein bisschen was reinkommen erst.
Patrick Schick. Oh, der wäre schon ordentlich.
Ja. Wirst du, glaube ich, nicht kriegen.
Denke ich auch nicht. Wenigstens bei euch im Podcast wird auf Konstanz gesetzt.
Wir sind vor allen Dingen nicht so oft verletzt.
Nein, ich bin nur in 3 Folgen ausgefallen, seit es den Podcast gibt.
Ja, cool.
Und das war wegen Corona. Ja. Du hast mich vorhin, also vor Beginn der Aufzeichnung, als Virenschleuder bezeichnet. Das ist wirklich eine Frechheit.
Ich habe nur gesagt, wir sitzen hier so schön eng beieinander und da ich ja nächste Woche in Urlaub gehe, möchte ich das Risiko noch minimieren.
Du bist doch gerade erst aus deinem Skiurlaub zurückgekommen.
Das stimmt nicht.
Vor
das
2 Tagen. Schon,
gefühlt war das, glaube ich, vor 6 Monaten.
Wo geht's denn diesmal hin? Nicht ins Zillertal.
An die Ostsee.
An die Ostsee.
Radfahren auf dem Ostseeküstenradweg.
Okay, wie viele Kilometer wirst du da so abspulen? In wie vielen Tagen?
Das sind geplant, glaube ich, so knapp 400. Wir fahren von Flensburg nach Lübeck.
Oh, schöne Strecke.
Ja. immer am Meer lang vor allen Dingen. Das ist richtig schön.
Timmendorfer Strand ist das auch?
Ja, kommst du auch dran vorbei.
Kiel?
Kiel, genau. Ja.
Travemünde?
Ja, glaube ich ja. Ja, na, also das wird hoffentlich gut. Hängt natürlich so ein bisschen vom Wetter ab, ne? Wenn das jetzt so bleibt, wie es jetzt
da ist. Da bist du immer an der frischen Luft und du denkst, ich infiziere dich jetzt, habe keinerlei Symptome, nichts, null, nada.
Ich auch nicht. Niente.
Und ich habe auch kein Interesse dran, nochmal Corona zu bekommen.
Das glaube ich gerne, weil bei dir war es ja auch nicht ganz so ohne, ne?
Nee. Außerdem fahre ich dieses Jahr in den Urlaub, wo ich vorher einen Test machen muss. Also von daher, das wäre wirklich ganz, ganz mies. So, jetzt kommen wir zu der Frage, nachdem wir wieder abgeschweift sind. Nichts gegen Terzic, aber ich stelle folgende These mal in den Raum. Marco Rose hat im Verein von Anfang an keine Chance gehabt. Man kam aus der Situation nicht mehr raus damals. Rose hätte die zweite Chance verdient.
Ich staune, dass doch einige, also die Gewichtung so von wegen, hey, Terzic super und bitte nicht Terzic, ist doch sehr, also fast ausge, oder hast du jetzt nur die entsprechenden so vorgelesen, weil ich habe so
nein,
das.
Nein, aber entschuldige, wenn ich da nochmal kurz einhake. Er sagt ja nichts gegen Terzic, aber ich glaube, es geht einfach darum, aufzuzeigen, dass Rose einfach keine faire Chance hatte. Kann man das so sagen? Ich glaube schon.
Ja, es war zumindest, also dieses Gefühl von wegen, verdammt, jetzt kommen wir aus der Nummer nicht raus. Das hat sich ja relativ schon früh eingestellt, als es dann im März, April bei Dortmund dann doch steil bergauf ging. Rose zeitgleich gar nicht mehr gewonnen hat, glaube ich, in Gladbach. Und dann da ja auch, da war ja noch richtig Feuer unterm Dach. Ach doch, faire Chance, glaube ich schon. Es ist halt in der Saison sehr, sehr viel passiert und sehr, sehr viel auch eben nicht gut gelaufen und auch einiges davon, logischerweise, muss man ihm dann anlasten, weil er dafür trägt ja die Verantwortung und von daher hat sich, glaube ich, dann irgendwie das Gefühl entwickelt, ich glaube schon, dass er eine faire Chance hatte, auch in diesem Analysegespräch vielleicht nochmal einen Weg aufzuzeigen, wie es nächstes Jahr deutlich anders laufen kann und vielleicht hat er diese Gelegenheit aber deshalb nicht genutzt, weil er selber die Überzeugung gar nicht mehr so hatte. Das ist aber nur so ein Gefühl, was ich habe. Also ich glaube schon, dass die beiden Seiten oder zumindest von der Vereinsseite relativ ergebnisoffen in diese Analyse reingegangen ist. Aber dann wuchs vielleicht so auch die Erkenntnis, der Trainer scheint von sich aus auch nicht mehr so recht dran zu glauben und dann hat man das dann auch eben nicht versucht, noch zusammenzuhalten. Das ist, glaube ich, auch verkehrt. Und man hatte die Alternative. Und von daher war die Entscheidung dann am Ende, glaube ich, so schnell auch klar. Ne?
Ja, und deswegen kam es auch für alle so überraschend, weil es eben so schnell klar war nach dieser Runde.
Ja, ob da intern natürlich, man bereitet sich ja auch vor, also die Vereinsoberen, sag ich mal, um auch mit Sammer und so weiter, die haben sich ja am Donnerstag schon nachmittags alleine erstmal getroffen, so wie wir das wissen. Und das Gespräch mit Rose kam dann erst abends danach. Dann hat man sich natürlich logischerweise auch ein bisschen vorbereitet, glaube ich, auf dieses Gespräch. Und vielleicht auch eben auf den Ausgang dieses Gesprächs. Also man will da ja fahren, auch nicht aus allen Wolken fallen, ne? Und ich glaube schon, dass da hinten im Hinterköpfchen vielleicht schon ein bisschen, ja, mal gucken, wie es nachher läuft oder so, ne? Und dann ist es eben nicht so gelaufen.
Wird der Transfer von Alexander Meyer als Nummer 2 in der Kiste durchgehen oder gibt es noch andere Kandidaten? Er kommt aus Regensburg ablösefrei, korrekt?
Ja, scheint sich noch so ein bisschen zu ziehen. Aus welchen Gründen weiß ich nicht, aber momentan sieht es jetzt nicht danach aus, als ob das nicht funktionieren sollte. Und von daher, glaube ich, stand jetzt erstmal weiter er als neue Nummer 2.
Seht ihr auch das Problem, dass die Fallhöhe zu Saisonbeginn extrem hoch sein wird? Mit etlichen neuen Spielern und einem neuen Trainer hat man direkt alle Eisen im Feuer. Wenn Terzic nicht sofort liefert, wird der Druck enorm und jeder wird hinterfragen, warum man Rose hat gehen lassen.
Ja, das ist ja aber immer so, ne? Also das habe ich ja eben unter diesem Punkt neue Euphorie. Klar, die Fallhöhe ist hoch, weil du hast viele spannende Typen verpflichtet, jetzt schon. Du wirst frische Gesichter eben haben. Der Kader wird sich anders darstellen. Du hast einen anderen Trainer. Natürlich ist da die Vorfreude groß. Vorfreude heißt aber auch gewisse Erwartungshaltung. Man freut sich ja nicht darauf, dass es dann vielleicht die ersten 2 Monate richtig schlecht laufen könnte, sondern man erwartet eigentlich ja schon, weil die Verpflichtungen auch gut sind, zumindest auf dem Papier, dass es sofort auch irgendwie funktioniert und dass die Ergebnisse stimmen müssen, habe ich eben schon gesagt. Klar, Fallhöhe ist in Dortmund aber immer hoch.
Mhm. Ja, egal wie es kommt. wenn ich gewonnen
habe. Aber was willst du machen? Willst du als Trainer dann sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Risiko, es könnte ja auch schief gehen, so tickt keiner von denen. Ne? Die sehen alle die Chance, die daraus entsteht. Und das war auch bei Terzic, glaube ich, so. Der hat, glaube ich, ja, vielleicht hat er doch ein bisschen überlegt, aber ist mal ehrlich, hätte er sagen sollen, oh, das ist mir zu windig und zu viel Risiko? Nee. Nein, wenn du wirst ja auch nicht fünfmal gefragt, so einen Verein zu trainieren.
Ja, das ist tatsächlich so. Wo das Wort Ringtausch gerade so in Mode ist, wie wäre ein Ringtausch Nico Schulz gegen David Raum mit ein paar Scheinchen obendrauf? Schulz kennen sie in Hoffenheim und so wie die spielen, fallen seine Leistungen da nicht groß auf. Großartig.
Ja, also die letzte These würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben. Der hat vielleicht ein bisschen nachgelassen, aber der hat eine sensationelle Saison gespielt und von daher fällt das schon auf. Das ist ja allen aufgefallen, sonst wäre er ja auch kein...
Nein, um Gottes Willen, ja. Nico Schulz, dass das nicht so auffällt, wenn der in Hoffenheim spielt.
Ach so, war
das
gemeint. Ach so. Ja. Entschuldigung.
Ist in Ordnung, akzeptiert.
Ja, das ist sehr, sehr viel Fantasie und Wunschdenken. Also ich glaube, erstens würde in Hoffenheim auch niemand David Raum mit Nico Schulz vergleichen wollen und das müssten schon sehr, sehr viele Scheinchen sein. Und selbst dann würden die wahrscheinlich dankend ablehnen. Also ja, bleibt die schwierigste Personalie. Der Anstoß muss von ihm selber kommen und dazu müsste er, glaube ich, auf 2/3 seines Gehaltes mindestens verzichten, würde ich mal tippen. Einfach mal, will er nochmal Fußball spielen, um sich zu beweisen? Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Oder geht es jetzt darum, in den letzten Jahren seiner Karriere dann den Vertrag auszunutzen und die Kohle mitzunehmen? Wenn er sich sportlich nochmal oder auch anderen sportlich was beweisen will, ja, dann müsste er von sich aus sagen, okay, ich suche mir einen neuen Verein, weil nach den 2-3 Jahren, die er jetzt, 2 Jahre ist er, glaube ich, jetzt hier, oder 3,
nach 2 Jahre sind es noch.
Ja, nach der Zeit muss er damit rechnen, dass es weniger Anfragen geben wird und wenn ja, dass die alle sagen, du kannst einen leistungsmäßigen Vertrag bekommen und wenn du Leistung bringst und spielst, dann verdienst du vielleicht ganz gut. Aber dass er natürlich dieses Gehaltsniveau nicht erreichen wird bei keinem anderen Verein, das sollte er wissen. Und das muss er irgendwann jetzt für sich klären. Ich glaube, man hat ihm sehr deutlich gemacht, dass sie ihn nicht mehr mit ihm planen und das wird sich, glaube ich, auch anders darstellen als jetzt in der abgelaufenen Saison, wo das ja ähnlich schon war, wo man trotzdem aber noch einige Spiele hatte, weil einfach die Verletzungsproblematik so groß war. Ich glaube schon, dass man einen klaren Cut machen wird. Dass man auch von vornherein vielleicht sagt, okay, dann müssen wir jetzt sowas Trainingsgruppe 2, sowas in der Art.
Ja, Tim Wiese lässt grüßen, aber da fällt mir ein, also beziehungsweise was fällt mir da ein? Habe ich gerade drüber nachgedacht, während du geantwortet hast. Der hat jetzt alleine in Dortmund schon so grob 15 Millionen Euro verdient, netto, ja, vorher.
Naja, brutto.
Brutto?
Ja, nein, ich glaube nicht netto. Also er ist 3 Jahre da. Ja, na, 15 nicht, glaube ich nicht.
5 Millionen pro Saison.
Ja, aber das ist ja brutto.
Das brutto?
Ja, sicher ist das brutto.
Haben wir da nicht immer schon von netto gesprochen?
Nein, nein, nein. Also bei den Summen, die landläufig kursieren, ist immer, glaube ich, vom brutto die Rede.
Netto
ist immer in den Ländern, wo du dann eher so zu Hause bist. Also wo dann
Deutschland?
Das wäre schön. Verhandelst du dein Gehalt brutto oder netto?
Ich verhandle gar nicht. Ich lege die Summe auf den Tisch und sage, so viel möchte ich haben und das muss reichen.
Der ist aber brutto.
Ja, ich weiß. Da gab's doch mal, welchen Spieler war das nochmal, der zu Real Madrid ist oder wollte und gesagt hat, ich will aber nicht die Hälfte. Oder, nee, das war, er will mindestens
ein Drittel. Wenn der ein Drittel kriegt, will ich ein Viertel.
Ja, genau.
Ich weiß nicht mehr, wer das war.
Wirklich überragend. Das muss irgendwie in den 70er oder 80ern gewesen sein. Fantastisch. Wie auch immer. Der war ja vorher schon in Hoffenheim, in Gladbach und bei Hertha. Also er hat genug für den Rest seines Lebens. Und wenn er nochmal kicken will, muss er den Verein wechseln. Jetzt haben wir wieder minutenlang über Nico Schulz gesprochen. Schlimm. So, was haben wir denn dann noch? Da ging es nochmal um Abgänge bei der Frage. Salih Özcan haben wir eben schon drüber gesprochen. Nochmal Nico Schulz. Moin Lieblingspodcast. Nach Brands Reaktion auf die Ernennung Terzics und beim Leistungsvergleich von Brand unter Rose und Terzic scheint es mir, als müsse man alles daran setzen, Brand zu verkaufen.
So wie ich Julian Brand einschätze, würde er sich, glaube ich, eher der Herausforderung stellen wollen. Und ich weiß auch nicht, bloß weil es in dem halben Jahr jetzt für ihn, das war am Ende einer Saison, in der alles für ihn daneben gegangen ist und schlecht gelaufen ist. Der hat jetzt unter Rose sich stabilisiert, ohne dass wir durchgängig sagen würden, das war jetzt eine super Saison, aber er hat zumindest mal produktiv deutlich mehr geleistet, also er hat Tore, Assists und so weiter, das war in Ordnung. Ich glaube, so wie man ihn mittlerweile einschätzen kann, dass er sich der Herausforderung stellen wird. Und man muss ja auch jetzt nicht nur sagen, okay, die haben jetzt Adeyemi geholt und dann kommt vielleicht ein Stürmer noch und wo soll der eigentlich spielen? Das haben wir in diesem Jahr gesehen, wie schnell das dann dünne wurde mit Personal. Ne?
Ich bleib dabei, ich bin Fan. Von daher, ich finde den gut.
Ich habe ihn immer gemocht als Spielertypen, weil er kann auch besondere Dinge machen. Rose hat von ihm natürlich auch sehr, sehr viel verlangt, was Pressing angeht, was so Zweikampfführung auch schon vorne angeht. Und da hat er, glaube ich, seine größten Probleme. Da müsste er vielleicht noch ein bisschen zulegen.
Wie wird sich Mats Hummels auf der Bank machen bzw. benehmen?
Mats Hummels wird genügend Spiele machen. Also bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, ich habe das ja eben schon gesagt, wenn es eine Variante mit Dreierkette und drei Innenverteidigern gibt, kann man vielleicht auch mit Schlotterbeck, Süle und Hummels spielen. Ist sicherlich eine taktische Option. Du hast genügend Spiele, um auch mal anderen Pausen zu geben und die Rolle wird sich vielleicht ein bisschen verändern, aber ich glaube, dass der mindestens 25 bis 30 Spiele machen wird, außer er hat eine große Verletzung. Und von daher darf er sich da als vollwertigen, das wäre ja auch, also wir reden über Mats Hummels, der hat immer noch Qualitäten, der hat Erfahrung ohne Ende, das ist was Schlotterbeck auf dem Niveau noch komplett abgeht, das muss man mal ganz klar sagen. Und wer weiß, wie sich da eine Drucksituation auch mal irgendwann entwickelt. Also man sollte jetzt nicht bloß, weil Konkurrenz ist immer gut, ist eigentlich immer gut. Und ich glaube nicht, dass Mats Hummels sich irgendwie in Schneckenhaus verziehen wird. Und ganz im Gegenteil, das ist ein Typ, der streckt jetzt die Brust erst recht nach draußen. Und vielleicht motiviert ihn das noch sogar. Und das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und bin sehr, sehr gespannt auf die Saison von ihm. Aber wenn der Körper mitspielt, wird er sich, glaube ich, nochmal deutlich beweisen wollen und nochmal zeigen.
Erleben wir mit der Rückkehr von Terzic auch die Rückkehr des In-Game-Coachings? Gefühlt hat Rose doch wenig bis gar nicht auf Umstellungen oder Überlegenheit des Gegners wie Ajax, Leipzig, Leverkusen oder Rangers reagiert. Oder lag das am schmalen Kader bzw. der Verletzungsmiserie?
Zum Teil ja, aber trotzdem glaube ich, wird Terzic ein Trainer sein, der deutlich mehr Einfluss nimmt.
Das glaube ich auch. Kann Terzic ohne die Top-Individualisten Haaland und Sancho eine Mannschaft zum Erfolg führen? Ist er taktisch gut genug?
Ja, muss er beweisen. Kann man glaube ich noch nicht so hundertprozentig beantworten. Ich glaube, er hat einen großen Fußballsachverstand. Dann ist immer so die Frage bei diesen, wie nennt man die immer, Konzept oder Konzepttrainer oder diese junge Trainergarde halt.
Laptop-Trainer,
wie theoretisch ist das, was er vermittelt, und überzieht er nicht, indem er denen zu viel Theorie an die Hand gibt. Man kann Leute ja auch überfrachten mit zu viel Informationen und so weiter. Da wird er eine gute Balance finden müssen und ich glaube auch in so einer richtig kompletten Saison, du fängst am ersten Trainingstag an und wirst mit ganz vielen Sachen konfrontiert, aber du bist eben über eine sehr, sehr lange Zeit und du hast nicht dieses von wegen, jetzt sind wir am Scheidepunkt, wir müssen jetzt die Champions-League-Qualifikation, die ist in Gefahr, die müssen wir sichern. Dann machst du vielleicht auch ein paar Sachen anders, als wenn du eine konzeptionelle Entwicklung in der Saison auch sehen willst. Also man kann da sehr darauf gespannt sein, wie er das machen wird und wie er sich dann auch schlägt und wie er eben auch reagiert auf diese Unwägbarkeiten, die du gar nicht planen kannst. Aber man traut ihm das zu. Und ich glaube so, was das reine Fachwissen und die Akribie, mit der er Sachen macht, was das angeht, absolut hat er die Chance, da auch was Großes zu bewegen. Ne?
Das denke ich auch. Wir haben noch viele Hörerfragen. Mal gucken. Wie schätzt ihr die Chance auf eine Vertragsverlängerung von Moukoko ein? Dazu hast du zwar eben schon was gesagt, ich möchte die Frage aber zu Ende vorlesen. Jetzt pass auf. Terzic und vor allem Gebhardt haben ja eine Verbindung zu ihm und ich würde wetten, dass er unter ihnen wieder wesentlich mehr spielen würde. Ich fände, es wäre ein kolossaler Fehler, unser größtes Talent seit Götze zu verlieren. Dann schreibt ein anderer Hörer, ist halt auch das dümmste Talent seit Götze. Boah. Ich habe nur vorgelesen.
Ja. Also ich glaube nicht, dass Mario Götze dumm ist. Ich habe Mario Götze über lange Jahre ja nur noch kennengelernt. Ich glaube, der ist nicht so dumm.
Der nächste schreibt, glaube Moukoko ist noch dümmer. Was ist denn da los, ja, liebe Leute?
Am Ende muss er ja gut Fußball spielen, ne?
Der ist auch 17 Jahre alt.
Der ist 17 Jahre alt, da war keiner von uns so, ja, dann eben auch erwachsen, wie er vielleicht dann jetzt mit 30, 40, 50 ist. Das ist eine Entwicklung, die er auch, der hat halt das Problem, dass seine geistige Entwicklung zum Erwachsenen hin sozusagen auch völlig unter dem Brennglas der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, das Glück hatten wir ja, was wir für Dummheiten gemacht haben in dem Alter, das hat ja keiner mitbekommen. Ja? So ist es. Also zum anderen Thema habe ich ja was gesagt. Ich glaube, die Chancen dürften jetzt steigen und dass man den unbedingt im Verein halten möchte, glaube ich, da gibt es auch keine zwei Meinungen und der Weg ist noch nicht zu Ende, glaube ich.
Bitte sagt mir, dass Alea weiterhin Favorit ist und nicht Sascha Kalajdzic. Und da wird auch nochmal gefragt, ob man die beiden jeweils einordnen kann, was ihre Leistungsfähigkeit angeht. Ich habe hier schon mehrfach gesagt, für mich ist Sascha Kalajdzic kein Spieler für die Ansprüche von Borussia Dortmund. Das sage ich mit allem Respekt für den Spieler. Ich kenne ihn auch nicht persönlich. Ich beziehe das rein auf die sportlichen Leistungen, die ich bislang sehen konnte.
Wenn man die beiden vergleicht, gibt es dort gravierende Unterschiede, glaube ich, was die Druckresistenz auf hohem Niveau angeht, was Erfahrungswerte auf hohem Niveau. Ja, Kalajdzic kennt es ja gar nicht, international zu spielen und dann auch unter dem, wie ich schon gerade gesagt habe, immer unter dem Druck der Öffentlichkeit. Das ist natürlich in einem Verein, wo du gegen den Abstieg spielst, nochmal wieder eine ganz andere Nummer, als wenn du in einem Verein spielst wie Borussia Dortmund. Ich glaube, dass das ein guter Spieler ist, aber ich glaube, für das, was man bekommt, ist er zu teuer. Und von daher glaube ich eigentlich eher nicht daran, dass es bei ihm dann irgendwann sein wird.
Meine erste Frage wäre, was ich meinem Friseur sagen muss, damit er mir eine genauso moderne und zeitlose Frisur zaubert wie Sascha.
Ich weiß gar nicht, warum die immer alle so abgehen auf deine Frisur jetzt. Ja, ich kann da schlecht lästern, weil kann ja jeder auf meinen Kopf gucken. Ne?
Sprich offen. Ja. Komm, sag's.
Nein. Ach Quatsch, nein. Nee, ich finde, das hat sich ja so als Running Gag über die Monate jetzt oder Jahre schon immer weiter entwickelt. Gib doch mal den Namen deines Friseurs preis.
Gaetano heißt er.
Oder wechselst du?
Nein, ich bin immer beim gleichen.
Und hast ihm schon mal gesagt, dass es da Hörer gibt, die sagen, da muss dringend was Neues her?
Ich habe ihm auch dieses Bild gezeigt von mir und dem Lego-Männchen.
Und?
Er fand's lustig. Er fand's sehr, sehr lustig. Ich habe diese Frage gestern im Supermarkt gesehen, wo ich Heiko Wasser getroffen habe.
Ach,
an der
wirklich?
Wursttheke. Ja. Und Heiko sagte nur, ich habe Zeit.
Okay,
also aber gut. Wir werden vielleicht demnächst ein 25 Jahre Champions League Special aufzeichnen.
Ja.
Oh, schwieriges
Wort. Müsste dann ja schon jetzt nächste Woche passieren, weil.
Ja, so zeitnah machen wir es nicht. Also. Wenn ich im Urlaub bin, läuft das dann.
Ja.
Damit ich auch den Urlaub machen kann. Also. So. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch bestimmt spannend. Er war damals im Stadion. Mhm. Dann kann man bestimmt ein paar nette Geschichten
privat
erzählen.
Privat aber, ne? Wahrscheinlich.
Ja, hat ja damals schon für RTL gearbeitet, die übertragener Sender waren, darf man nicht vergessen.
Okay. Mhm.
Keine Ahnung, wie es war. Aber ja, klar, er war nicht zum Arbeiten da, sondern privat. Und jetzt weiß ich gar nicht, warum ich das erzähle. Ach ja, da habe ich nämlich im Supermarkt von einem Kollegen diesen Tweet geschickt bekommen. Und habe mir sofort was gekauft, damit die Haare noch besser sitzen als sonst. Ja.
Volumen Shampoo, oder?
Nee. So, jetzt zur Frage. Spaß beiseite, schreibt ihr. Meint ihr, die Terzic-Verpflichtung wird nun auch Auswirkungen auf die weitere Kaderplanung haben? Beste Grüße vom Achtung, Aldi-Äquator.
Jetzt muss ich mal einmal husten.
Mach ruhig, ich habe hier jetzt ausgeschaltet. Es ist übrigens Leitung 2, weil du immer Leitung 2 bist. Da hilft es jetzt nichts, zum Beispiel hier bei Bluetooth auszuschalten.
Ich habe jetzt panisch gerade eben den Knopf gesucht.
Ja, warte, ist kein Problem. Ich kann aber jetzt mal kurz Applaus für den fast richtigen Knopf gedrückt einschalten.
Ja gut. So, wie war die Frage?
Die Frage war, wo sich der Aldi-Äquator befindet. Nein, die Frage war, ob sich jetzt mit der Verpflichtung von Terzic nochmal die Kaderplanung irgendwie verändert.
Ich glaube, dass wir auf der Zugangsseite schon sehr, sehr viel natürlich jetzt abgewickelt gesehen haben. Oder es ist schon viel abgewickelt worden, um das ein bisschen besser im Deutsch mal zu erzählen. Alles Weitere wird davon abhängen, was auch auf der Abgangsseite bewegt werden kann, denn man muss ein bisschen gegenfinanzieren. Der Bedarf ist aber trotzdem natürlich entdeckt und klar. Du brauchst Linksverteidiger, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile die oberste Priorität, neben der Geschichte Stürmer natürlich. Und ich glaube, dann hätte Sebastian Kehl aber auch schon viel bewegt, wenn er das noch hinbekommt.
Ich sehe gerade, wir haben noch so viele Fragen. Um Gottes Willen. Jetzt gucke ich mal relativ schnell durch. Habe nur eine Frage. Schaffen wir dieses Mal 10 Minuten Spökes? Nee, heute nicht tatsächlich. Haben wir nicht gemacht. Waren 4 Minuten, glaube ich. Euer Podcast ist immer mein Highlight der Woche. Es macht einfach großen Spaß, euch zuzuhören. Hier meine Frage. Glaubt ihr, Terzic bekommt auch die nötige Zeit und Rückendeckung, langfristig etwas aufzubauen?
Habe ich eben, glaube ich, schon angerissen. Also das, was er ganz bestimmt, er hat sehr viel Rückhalt, er hat, glaube ich, sehr viel Vertrauen, was auf jeden Fall seinen Start begleiten wird. Was er wirklich am wenigsten hat, ist Zeit. Denn ich glaube, dieses Langfristige im Profifußball hört dann sofort auf, wenn Erfolg ausbleibt. Das ist, Erfolg steht immer über allem und er muss diese Kombination gut hinbekommen. Ja, er muss also Ergebnisse erzielen und man muss irgendwann erkennen können, dass es in die richtige Richtung geht, neben den reinen Ergebnissen. Aber Ergebnisse müssen immer da sein. Ja, also Borussia Dortmund kann sich das nicht so wie in dieser Saison. Das geht einfach nicht. 9 Niederlagen für eine Spitzenmannschaft oder 15 in allen Pflichtspielen, Wettbewerben, das ist viel zu viel. Du musst am Anfang vor allem gucken, dass du den Laden hinten ein bisschen besser dicht bekommst. Damit hast du logischerweise weniger Gefahr, Spiele zu verlieren. Das wird, glaube ich, so die vordringlichste Geschichte sein. Und der ganze Rest muss peu à peu im laufenden Betrieb mit weiterentwickelt werden.
Ich muss jetzt ein bisschen sortieren. 1 Stunde, 6 Minuten ungefähr sprechen wir schon miteinander. Deswegen muss ich ein wenig sortieren. Es hilft nichts. Auf welche RN-Formate dürfen wir uns in der neuen Saison freuen? Podcast mit Fans. Ja, das wollen wir wieder machen.
Ja.
Das werden wir definitiv nach der Sommerpause.
Sollten wir relativ schnell machen, bevor es dann wieder in den Herbst geht.
Ja, hör bloß auf. Ja,
genau.
Nun gut. Aber das werden wir in Angriff nehmen.
Ja.
Gar keine Frage. Warum gelten Transferphasen nicht für Trainer?
Ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
Oh, das wäre hochspannend. Da müsstest du ja immer den Assistenten dann zum Chef machen. Geht ja gar nicht anders.
Ja.
Matthias Ginter begründete im Fan-Podcast die fehlende Leistung unter anderem mit negativen Einflüssen der Nebenschauplätze. Hatte der BVB zu wenig Ruhe, um ordentlich zu arbeiten? Sprich Themen Team Holland, Zweier, Cup-Trikot, Pongracic.
Also Matthias Ginter hat sich zu Borussia Dortmunds vergangener Saison geäußert oder zu der Zeit, wo er in Dortmund war?
Ich nehme mal an, zu der Zeit, wo er in Dortmund war, ja.
Weil dann passt die Anschlussgeschichte mit Haaland und so weiter ja nicht. Und
naja, das sind natürlich jetzt Sachen, die der Hörer dann eingebracht hat.
Ach so, ja. Ja, also Ginters Zeit in Dortmund war ja geprägt durch dieses 9-Sekunden-Gegentor in seinem allerersten Spiel, glaube ich, ne? Gegen Leverkusen war das, meine ich. Nach 9 Sekunden, ich glaube, hat es dann schon geklingelt und er sah nicht gut aus bei dem Gegentor. Der kam in einer Mannschaft, glaube ich, die, das war dann infolge der WM 2014, unglaublich schwierig für Klopp damals, das zu koordinieren. Es gab aber auch schon so ein paar Abnutzungserscheinungen, glaube ich, was den Trainer und die Zusammenarbeit mit einigen Spielern anging. Es zerfiel so ein bisschen diese Mannschaft, die 2011, 2012 die beiden Titel geholt hat und die einfach, glaube ich, so eine ganz spezielle Verbindung hatte, diese Gruppe.
Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Es gab jetzt ein Videointerview von Marcel Schmelzer, geführt auf dem Phoenixsee, wo er da mit Nobby Dickel so im Boot sitzt. Und da sagte er, das wäre so besonders gewesen, weil sie damals alle Freunde waren.
Ja.
Die waren ja auch alle ähnlich alt. Kommt ja auch
genau,
noch dazu.
Genau, das ist diese berühmte goldene 88er-Generation oder 88er-Jahrgang. Und das zerfiel ja so ein bisschen dann erstmal angefangen mit Götze, der zu Bayern ging. Ein Jahr später kam dann, das war dann 2014, kam dann Lewandowski. Der
Nuri Sahin ist vorher auch schon gegangen.
Nuri war vorher gegangen.
Kagawa
zu Manchester. Das ist so ein bisschen auseinandergebrochen und ja, das war ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Er kam dann als, der Ginter kam dann als sehr, sehr junger Spieler, also finde gut, dass er seinen Weg gemacht hat, aber manchmal funktioniert es auch einfach eben nicht. Das sieht man ja auch jetzt an Schulz. Bei dem funktioniert es in Dortmund auch nicht. Und Ginter ist ein gutes Beispiel, dass es dann eben nicht bedeutet, dass das gleich ein schlechter Spieler ist. Aber der kam, glaube ich, wirklich zur falschen Zeit in diese Mannschaft. Und diese Anschlussgeschichte mit, ja, wir hatten 1000 Nebenschauplätze, das ist das Problem. Das war wirklich über allem Verletzungsproblematik, aber natürlich auch immer schwelend Haalands Zukunft. Und man hat das zwar relativ und am Boden gehalten, würde ich mal sagen, so lange, bis es dann sich im Frühjahr logischerweise zuspitzte, aber natürlich ist das irgendwie auch nicht schön, wenn da permanent, was ist jetzt mit diesem Spieler, bleibt er, geht er, und es war alles auch für uns ja sehr anstrengend, weil es jede Woche neue Gerüchte gab und dann diese Geschichte, der Verein setzt mich unter Druck, und also da hat man sich auch manchmal, glaube ich, keinen Gefallen getan.
Lieber Sascha, Moderator des weltweit besten Podcasts. Oh, ein Handballfan. Wie realistisch ist ein Transfer von Haller zum BVB? Gibt es hierzu Insider-News, die ihr hinter vorgehaltener Hand im Podcast erzählen könnt? Ja. Komm, hau raus.
Ja, also zumindest würde ich jetzt mal sagen, wenn dieser Transfer über die Bühne gehen soll, wenn es keine Laie wird, was aber wahrscheinlich auch nicht relativ wahrscheinlich ist, glaube ich, dann könnte das sich ein bisschen hinziehen, weil ich habe ja schon angedeutet, Kassen sind, glaube ich, jetzt tatsächlich leer. Das Haaland-Geld ist mehr als verplant, beziehungsweise schon eingesetzt. Und von daher, so ein werthaltiger Transfer wie Haller, da muss erstmal ein bisschen was reinkommen.
Wieso war Jogi Löw nicht in der Verlosung? Ein Hörer antwortet darauf, der findet in Dortmund keinen Friseur, der ihn nimmt. Was ist denn mit diesem Frisurthema hier immer?
Also ich glaube tatsächlich, dass Jogi Löw jetzt nicht in Frage kommt, weil er als Typ einfach nicht in diesen Verein passt. Abgesehen von den Qualitäten, die er als Trainer auch hat, sicherlich, aber der würde als Typ nicht nach Dortmund passen. Und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt keine Zusammenarbeit zwischen Achim Watzke und Jogi Löw vorstellen. Noch weniger, jetzt ist Michael Zorc nicht mehr da demnächst. Das wäre gar nicht, glaube ich, gegangen. Aber rein theoretischer Natur. Also ich glaube auch nicht, dass Löw hat, glaube ich, ja selber schon gesagt, eher Ausland, ne? Nicht Bundesliga.
Mal ganz ehrlich, Dirk, warum lässt das nicht einfach komplett?
Ja, weil die sind alle eitel und die glauben ja auch, dass das funktionieren kann. Und ich weiß auch nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Also ich glaube schon, dass Löw Qualitäten auch hat. Der hat sich natürlich im Laufe der Jahre abgenutzt als Bundestrainer. Das war ja hinterher unübersehbar und keine Ahnung. Aber der wird, glaube ich, nochmal irgendwo auftauchen.
2016 nach der Europameisterschaft in Frankreich hätte er zurücktreten sollen.
Diesen richtigen Zeitpunkt zu erkennen, das ist ja immer die Kunst. Ja? Also wer weiß, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn Mats Hummels jetzt im Sommer gesagt hätte, ich lasse es, mein Körper spielt auch nicht mehr so mit. Nein, der glaubt, er kann noch mal. Wenn er Pech hat, spielt der Körper überhaupt nicht mit. Warum hat Marcel Schmelzer nicht vor einem Jahr gesagt, das war's? Weil er natürlich immer wieder gehofft hat, dass er nochmal Anschluss findet. Nicht in Dortmund, aber woanders. Die machen das halt auch zu gerne. Und das gibt ihnen ja auch eine gewisse Struktur. Und wenn du dann ins Nichts fällst sozusagen, weil du auf einmal noch mehr Zeit hast, weil selbst diese paar Stunden am Tag Training und Pflege und so weiter und ein paar Termine, die man noch wahrnimmt, wenn das auch noch wieder wegfällt, da fallen auch viele in ein Loch, und das ist ja auch du kommst komplett aus dem Fokus der Öffentlichkeit raus. Das ist für viele natürlich auch dieses Glamour-mäßige, das mögen manche ja auch. Schmelzer, jetzt würde ich mal sagen, hätte gut drauf verzichten können, aber ja, du musst gucken, du bist noch einmal Profi, und wenn die Zeit vorbei ist, deshalb schieben so viele das so lange wie möglich hinaus. Kann ich verstehen.
Ja, nee, wirklich. Das hätte ich jetzt so oder so interpretieren können. Hast du deine Karriere auch künstlich in die Länge gezogen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe, nachdem ich dann angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, relativ schnell erkannt, dass das mit Sonntags nicht funktioniert. Und ich habe nicht weitergespielt, weil ich dann damit das natürlich immer auf irgendwelchen Fußballplätzen selber war. Das hätte theoretisch ja noch funktioniert auf dem Niveau. Aber da gab es dann auch den Fall, dass ich in der Mannschaft gespielt habe. Wir waren, glaube ich, abgestiegen in der Saison oder haben uns so eben gerettet und so ein bisschen auseinandergebrochen, die Mannschaft. Und Nee, für mich war das kein Thema. Ich habe dann mit Haut und Haaren gesagt, das ist mein Ding, das ist ja auch meine berufliche Zukunft und dann machst du das. Und ich habe schon recht früh, glaube ich, mit 29 oder so.
Was ging dir damals beim Abstieg durch den Kopf? Nein, das musste ich jetzt sagen, weil ich habe mich gestern über eine Frage aufgeregt. Ich habe die Relegation ja geguckt, Dresden gegen Kaiserslautern. Und gefühlt jeder Spieler wurde danach gefragt, was geht Ihnen gerade durch den Kopf?
Das ist so eine typische Reporterfrage, ne?
Ja, dann lass sie doch einfach.
Ja, dann möchte man, also ich finde, dass man diese Feldinterviews sowieso lassen könnte, weil da sind ja die wenigsten, die gerade so, wenn es hochemotional wird, was will man denn erwarten? Was sollen die denn da sagen in dem Moment? Aber auf der anderen Seite willst du natürlich als Journalist oder als Fragesteller versuchen, irgendwas rauszukitzeln und hoffst auf die super Ausnahme, dass dann wirklich was Geiles über den Äther kommt.
Weißt du, was vielleicht da mal eine Idee wäre oder ein Ansatz? Nicht nur Fragen zu stellen, sondern ein Gespräch zu entwickeln.
Ja, ja.
Und das sind immer nur Fragen.
Beim Interview, die Fragen, die man natürlich bereitet man sich auf Interviews vor, aber sich dann auf den Gesprächspartner einzulassen, das ist die große Kunst in Interviews.
Vielleicht einfach mal zuhören und nicht jede Frage schon vorher im Kopf haben.
Einfach mal was weglassen und aber dem Gespräch folgen, ne?
Ist nur so eine Idee.
Ja, das ist.
Aber gut, ich reg mich wieder auf.
Lass es.
Sascha, mich würde deine persönliche Meinung zum Trainerwechsel interessieren. Was hältst du davon? Und was haltet ihr beide vom heutigen Video? Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Laut meiner Timeline war das unterstützt von Tempo, Kleenex und anderen Marken, die wir hier einfügen können. Ich finde den Trainerwechsel richtig. Das ist ein gutes Wort. Weil wenn man nicht überzeugt ist, wenn beide Seiten nicht davon überzeugt sind, dass das weiter eine gute Zusammenarbeit sein kann oder eine bessere werden kann als bislang, dann ist das, glaube ich, richtig, dass man sich trennt. Das ist ein gutes Wort, richtig.
Ja, und diese Emotionalität, das ist das Gute bei dieser Geschichte. Natürlich könnte man da jetzt wieder sagen, ja, da ist sehr viel Pathos reingelegt worden und klar, die Social Media Abteilung des Vereins hat das alles so schön inszeniert, aber ich glaube, in diesem Falle ist es tatsächlich, der hat das auch so ehrlich gemeint, wie er das gesagt hat. Das ist, glaube ich, tatsächlich bei Terzic so der Fall. Und von daher kann man jetzt sagen, ja gut, hat die Marketingabteilung gute Arbeit geleistet oder Social Media Abteilung und das muss man alles mal mit ein bisschen Distanz auch sehen. Aber der kam da sehr ehrlich rüber, weil er tatsächlich, glaube ich, so ist. Das ist wirklich, der ist ein Romantiker.
Ist doch super.
Ja.
Passt doch zu diesem Verein wie die Faust aufs Auge.
Absolut. Und ich hoffe, er wird nicht eingeholt von der Realität sozusagen. Das ist ja schon passiert in dem halben Jahr. Ja. Da musste er natürlich auch schon mal erkennen, dass das alles nicht so reibungslos funktioniert. Das wusste er auch vorher wahrscheinlich schon oder er hat es geahnt. Also man will ihm ja wünschen, dass das alles gut funktioniert.
Zwei Fragen noch. Eine, wer ist der Ton? Nee, wer ist der Ton? Wie ist der Ton? Was macht der Technikrucksack? Ja, es läuft heute, es läuft. Aber zwei richtige Fragen noch. Terzic hinterlässt eine Lücke als sportlicher Direktor. Kehls Rolle als Leiter der Lizenzspielerabteilung ist auch vakant. Gibt es Hinweise, ob die alte Struktur beibehalten werden soll? Und wenn ja, wer die Posten besetzen könnte?
Ich glaube, das ist tatsächlich dann jetzt die nächste Aufgabe, das zu entscheiden. Die Rolle von Sebastian Kehl, er hat einen Assistenten bekommen, der allerdings anders als er selber ja gar nicht in der Öffentlichkeit auftauchen soll. Also da hat er sich ein bisschen Unterstützung geholt. Das ist aber ein Mensch, den wir im täglichen Geschäft sozusagen nicht erleben werden. Das ist tatsächlich Hintergrundarbeit, die ihn unterstützen soll. Und ob die Rolle von Terzic neu besetzt wird, glaube ich, das ist tatsächlich noch in der Diskussion.
Was meint ihr? War Terzic eine Kehl oder eher eine Watzke- und Sommerwahl? Oder gibt es diese Lager gar nicht? Nach außen gibt die Rose-Entlassung nicht wirklich ein gutes Bild ab, zum Beispiel in Bezug auf die Aussagen von Kehl beim Auswärtsspiel in Fürth oder im Doppelpass. Danke für den besten Podcast der Welt. Liebe Grüße aus der Schweiz.
Ja, ich glaube, die strikte Trennung, so nach dem Motto, den Daumen gesenkt haben, Watzke Sammer, Kehl hätte ihn gerne behalten. Ich glaube, das kannst du tatsächlich so nicht, kann man glaube ich so nicht darstellen, war glaube ich tatsächlich so nicht. Kehl, ich habe das ja in unserem Sonderpodcast schon mal so angerissen, wenn man sich das nochmal anschaut, was Kehl vor dem Spiel in Fürth gemacht hat, was er dann am Tag danach in Doppelpass gesagt hat. Ich habe mich damals schon sehr gewundert über seine Wortwahl vor dem Spiel und kann ich mich erinnern, auch noch geschrieben, ja, das ist aber unglücklich formuliert. Das hat er ja dann auch zugegeben, dass das unglücklich formuliert war. Aber war es das wirklich? Oder ist Sebastian Kehl nicht so schlau, dass er vielleicht auch mal ein kleines Zeichen setzen wollte, schon damals? Aki Watzke hat, glaube ich, gesagt, so sinngemäß, dass natürlich das eine Teamentscheidung war. Und das ist, glaube ich, faktisch auch so. Kehl ist sehr stringent gewesen bislang in seinem Handeln. Und wenn in diesem Gespräch, wenn er da reingegangen sein sollte, ohne irgendeine Idee davon, dass es vielleicht am Ende des Gesprächs eine Trennung geben könnte, dann hat sich das wahrscheinlich im Laufe dieses Gesprächs aber dann auch geändert. Und ich glaube schon, dass er auch das Gefühl hatte, dass es vielleicht dann Sinn macht, diesen Schnitt zu vollziehen, weil der fiel ja deshalb nicht so schwer, weil man die Alternative eigentlich im Verein hatte. Also deshalb ist, glaube ich, insgesamt auch dann die Entscheidung nicht nur der einen Seite, sprich Trainer, der hat ja nun auch deutlich gesagt, er hatte nicht das Gefühl, dass da Rückendeckung komplett wahr war, und aber auch der anderen Seite nicht ganz so schwer gefallen, weil man eben eine gute Alternative parat hätte. Ich glaube, man hätte länger versucht, das zu retten, wenn die Situation wie vor 2 Jahren oder so gewesen wäre und es hätte keine Alternative im Verein gegeben. Das wäre dann eine ganz andere Geschichte nochmal gewesen. Dann musst du dich ja zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt auf Trainersuche begeben, und das leierst du dann im Prinzip komplett neu an. Und das, ja, da wäre die Gefahr auch groß gewesen, dass du dir dann wieder einen Fehlgriff leistest. Ich glaube schon, dass man diesmal andere Voraussetzungen hatte, und von daher kam es dann eben zu dieser Entscheidung.
Ich glaube, wir haben jetzt nach 1 Stunde 20 Minuten mehr oder weniger alle Hörerfragen beantwortet. Ein paar haben sich gedoppelt, deswegen habe ich die rausgelassen. Bitte nicht böse sein, liebe Hörer oder liebe Zuschauer, wie auch immer, wenn nicht jede Frage beantwortet wurde. Ich möchte wie immer noch die Trends bei Twitter kurz aufgreifen. Also das mache ich nicht immer, aber oft. Ein Trend ist Steve Kerr. Du weißt, wer Steve Kerr ist.
Trainer der Golden State Warriors.
Genau. Mehrfacher NBA-Champion, als Spieler übrigens und auch als Trainer.
Nacht verloren. Ja, der war ja der super Sidekick zu Michael Jordan und Scottie Pippen bei den Bulls.
Ja.
Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, ich auch. Ich habe diese Spiele damals gesehen. Ja, gut. Wie auch immer. Jedenfalls hat er auf einer Pressekonferenz etwas gesagt zu dem Shooting in den USA, in Texas, was es gab. Mhm. Sie haben ja in Dallas gespielt, unweit dieses Shootings, wo ein 18-Jähriger, glaube ich, insgesamt 13 Menschen auf dem Gewissen hat. Und er hat gefordert, dass die Senatoren in den 50 US-Bundesstaaten jetzt mal ein bisschen aus dem Arsch kommen. Aber es wird schwierig. Jedenfalls sollte man sich dieses Video angucken. Das macht bei den sozialen Kanälen oder auf den sozialen Kanälen besser gesagt die Runde. Sehr emotional, was er da sagt. Und am Ende sagt er, ich habe keinen Bock mehr. Es geht mir richtig auf den Sack. Steht auf und geht. Er hat auch 0,0 übers Spiel gesprochen, sondern hat einfach nur angefangen, sich dazu zu äußern. Und das ist keine gute Sache, wenn gefühlt jeder einfach eine Waffe kaufen kann.
Ja, die Diskussion flammt immer wieder auf, wenn solche Sachen passieren. Leider passieren sie viel zu regelmäßig in Amerika, und die Waffenlobby hat allerdings da so viel Einfluss, tun sich dann auch ein paar unbelehrbare Senatoren wahrscheinlich sehr, sehr schwer damit. Also ich finde es unglaublich, man müsste sich das mal vorstellen, ja. Und gerade durch Social Media ist, glaube ich, die Hemmschwelle sinkt immer weiter, weil man lässt sich da vielleicht auch ein bisschen anstacheln oder so, und ja, es ist schrecklich, also wirklich.
Und ich kann es passiert verstehen.
Regelmäßig, also, das ist das größte Problem. Also es ist ja nicht nur alle 10 Jahre,
ja, dass da mal eben, was das passiert. Ist,
also wir haben das ja selbst in Deutschland schon ein paar Mal erlebt. Das sind dann Gott sei Dank weiter immer noch große Ausnahmen, weil in Deutschland es eben auch nicht so leicht ist, an Waffen zu kommen. Aber wenn du nur einen Ausweis vorlegen musst oder schickst irgendeinen anderen, der macht das für dich, der ist dann schon 18 oder 21 oder was auch immer, und dann hast du auf einmal als Teenie, wo gerade die Hormone sowieso verrückt spielen bei dir, und ich glaube, wer selber mal sich dran zurückerinnert, da machst du ja auch nicht alle Sachen, die vernünftig sind, und ja, das ist schon, aber das ist Amerika, ne? So schön dieses Land sein kann, aber das hat natürlich auch was, manche Geschichten angeht, sind die ja noch so dermaßen rückschrittlich, das ist ja Wahnsinn.
Es ist halt auch ein großes Land.
Ja, das ist das Problem.
Mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren bzw. Kulturen, das darf man an der Stelle nicht vergessen, das soll aber auch nichts entschuldigen. Wann kommst du aus dem Urlaub wieder, lieber Dirk?
Ende Juni zum Trainingsstart bin ich wieder da.
Das heißt, wenn du, also du gehst nächste Woche in Urlaub.
Am 3.
Am 3. bis zum
24. oder 25. oder sowas. 3 Wochen.
Dann sehen wir uns erst im Juli wieder.
Schrecklich.
Ich sehe das Grinsen
in deinem Gesicht. Weil du Ende Juni in Urlaub gehst, oder?
Genau.
Ja. Dann können wir schon ein bisschen was erzählen, irgendwann darüber, welchen Eindruck das alles so macht, was der Edin auf die Beine stellt und ob diese neue Mannschaft den Spaß macht, den wir uns ja alle von ihr erhoffen.
Das bedeutet, wir müssen einen kompletten Monat aufeinander verzichten. Wirst du damit mental zurechtkommen?
Wenn mir dann irgendwann die Seeluft um die Nase weht, werde ich das, glaube ich, tatsächlich verschmerzen können.
Na gut, ich will nichts gesagt haben. Wann ist Bad Ragaz Trainingslager und fährst du hin?
Ja, ich fahre tatsächlich hin. Geplant 15. bis 23. Das könnte noch so ein bisschen schwanken um den einen oder anderen Tag, aber das macht Sinn eigentlich, wenn man sich dann so die Struktur anguckt. Das ist der 15. ist, glaube ich, ein Freitag. Das haben sie im vergangenen Jahr so gemacht, bis zum Samstag der folgenden Woche da zu bleiben. Und dann hast du eine komplette Woche bis zum Start, bis zum DFB-Pokalspiel. Das ist immer so ungefähr der Rhythmus, den die Dortmunder da wählen. So. Die kommen meistens eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel, kommen sie zurück.
Ja, das geht dann wieder relativ fix. Wir haben eben darüber gesprochen, das liegt an der WM in Katar im November bzw. Dezember. Und bis dahin ist auch mein Buch raus. Kommt jetzt nächste Woche raus. Also mein Buch. Ich verlege ein Buch. Die Autobiografie von Rolf Harald Fuhrmann, dem Reporter der Schmerzen.
Rollo,
ja.
Wie er nur genannt wird von allen, ja.
Also wer damit, oder damit ist falsch, wer dafür sorgen möchte, dass ich steinreich werde, der kann unter rollosbuch.de ab demnächst das Buch bestellen. Nochmal kurz Werbung rausgehauen. Denkst du, ich darf jetzt hier oder muss jetzt hier weniger abrechnen für den Podcast? Ich mache das so nebenbei, so charmant. Ne?
Also, dass man es auch gar nicht merkt.
Ja, das ist ganz gut. Dass niemand mitkriegt, dass man auf rollosbuch.de das Buch bestellen kann.
Genau.
Ja, schön. Nee, war gut, oder?
Ja.
90 Minuten, Wahnsinn. Ging relativ schnell.
Verfliegt wie immer sehr schnell, ja.
Das ist ein gutes Zeichen, wenn man das sagt.
Ja. Ja.
Ruhrnachrichten.de ist auch eine gute Adresse, wo ihr vorbeischauen könnt. Ihr könnt ein Plus-Abo abschließen, um unter anderem jeden Text von Dirk Krampe zu lesen. Und da gab es in der letzten Zeit einige, die sehr gut waren.
Oh, danke.
Ja, ich habe etliche gelesen.
Ich dachte immer so, gegen Ende der Saison fällt die Kurve so ein bisschen nach unten, weil da hat man tatsächlich das Gefühl, man hat schon alles geschrieben. Und also für uns ist dann auch Saisonende ist dann immer auch willkommen, weil irgendwann musst du mal ein bisschen durchpusten und dann hast du mit neuen Spielern auch wieder andere Themen und so, das ist schon auch gut. Aber wenn du sagst, dass du da keinen qualitativen Unterschied erkannt hast, war er entweder von vornherein auf einem niedrigen Niveau oder...
Das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Das hast du jetzt gesagt.
Oder ich habe mich gut gehalten, ja.
Ich denke, du hast dich ganz gut gehalten. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut gehalten in dieser Sendung und habt bis zum Ende zugehört. Nächste Woche gibt es den nächsten Podcast, dann schon am Dienstag. Am Mittwoch habe ich keine Zeit. Bin ich in Berlin.
Handball.
Nein, Preisverleihung. Ich habe mit dem Kollegen David Döring zusammen.
Das stimmt.
Ja, aus der Lokalsportrelation. Ja, herzlichen Dank. Den Deutschen Lokalsportpreis gewonnen. Wir haben eine Geschichte gemacht über die Handballfrauen von Borussia Dortmund, die ja unter sehr skurrilen und kuriosen Umständen zum ersten Mal deutscher Meister geworden sind. Und das haben wir so multimedial ein bisschen dargestellt. Ist ganz nett geworden, glaube ich.
Ja.
Ob es jetzt einen Preis verdient hat, weiß ich nicht. Das entscheiden ja andere. Aber ich glaube, ist auf jeden Fall lesens- und sehens- und hörenswert. Also da gibt's alles. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Dramatisch, historisch, bittersüß ist der Titel.
Ist mit Story. Dem Geld fest in Urlaub.
Das reicht nicht. Ich muss ja erstens mit David teilen.
Ach so.
Und zweitens ist das Budget...
Nee. Was gibt's da? 1.000?
1.500 Euro gibt's da. Durch zwei ja,
750 Euro. Euro kann man aber schon mal
reicht Urlaub machen. Reicht für meinen Urlaub in diesem Sommer nicht im Ansatz aus.
Was machst du?
Ich fahre nach Norwegen auf eine Kreuzfahrt.
Ist wirklich?
Ja.
Kreuzfahrt?
Ja, ja.
Geht gar nicht.
Ökologischer Fußabdruck ja, kommst du mir jetzt mit.
Das geht ne? gar nicht, mein Lieber.
Na gut, das sagt natürlich der
Radfahrer. Stell dich doch mal hinten an den Schlot, dann ist das so, als wenn du 30 Jahre geraucht hast.
Ich hättest. Nie geraucht, ja, von daher gut. Ist auch besser so.
Ja, da schlagen logischerweise auch zwei Herzen in meiner Brust, weil diese Art des Urlaubs würde ich auch eigentlich gerne mal ausprobieren, aber...
Du machst das nur aus schlechtem Gewissen nicht?
Ja.
Ich habe das noch nie gemacht, das ist das erste Mal.
Ja, ich mach's, also ich würde es tatsächlich nicht tun, wegen dieser unglaublichen Umweltbelastung.
Ja, kann ich schon nachvollziehen.
Also mit so einem Schiff da durch die Fjorde, das stelle ich mir schon richtig cool vor. Aber nicht für den Preis. Und ich weiß auch nicht, ob es. Man hat ja so diese Klischees, dann sind da 2000 Leute auf dem Schiff, alle stürmen wie die Idioten zum Buffet, das weiß ich, weil Freunde von mir das schon mal gemacht haben, und schaufeln sich ihre Teller so dermaßen voll, dass dann 3/4 davon hinterher überbleibt.
Nein, das werde ich nicht machen.
Und
ich esse es auch. Tut mir leid,
das ist so deutsch, ne?
Nein, das werde ich nicht machen, das gehört sich nicht.
Ja.
Man kann da den ganzen Tag essen, dann kann man sich auch zwischendurch mal eine kleinere Portion holen, ich bitte dich.
Und ja, nee, also mein Urlaub ist es nicht. Landschaftlich würde ich das gerne mal mitnehmen.
Oh ja, ich war schon in Norwegen. Schönes Land.
Ja, toll.
Muss man wirklich sagen.
Ich habe allerdings, das kann ich mal erzählen, weil wir jetzt gerade eher am Ende sind, ich will nicht den Appetit verderben, du musst ja noch frühstücken, aber ich habe eine gute Bekannte, die eine Norwegen-Kreuzfahrt gemacht hat und wirklich eine Woche lang nur über der Reling gehangen hat, weil das war leider ein sehr hoher Wellengang.
Ah, ich glaube, das ist nicht das Problem.
Sie war, glaube ich, auch im Frühjahr, meine ich. Relativ
jeden
früh
Abend 5-6 Gin Tonic, dann geht das schon. Ja. Oh, seekrank, das wäre richtig mies.
Ja. Ja, seekrank, ja. Wenn du dann, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das verpacken würde, muss ich ehrlich sagen. Also.
Ich bin bislang einmal mit der Fähre gefahren, 3 Stunden von Norddänemark nach Südnorwegen, als Borussia Dortmund damals in der Europa League Qualifikation bei Odds BK gespielt hat.
Ah.
Das war wirklich, ja, das war wirklich schön.
Das war eins der besten Europapokalspiele, was ich hier mit
das war fantastisch,
weil
oder?
Wir haben mitten zwischen den Norwegern gesessen und die haben uns abgeknutscht, als sie dann in Führung lagen. Es war herrlich. Wir konnten eigentlich gar nicht mehr arbeiten, aber es hat Spaß gemacht.
Stand 3-0 vor Odds BK und der BVB hat 4-3 gewonnen.
Ja, ja, gut, aber das war natürlich trotzdem eine Blamage.
Da hat Roman Weidenfehler noch gepatzt und seinem Namen alle Ehre gemacht, wenn man ihn falsch schreibt.
Castro eine sehr unglückliche Premiere als Rechtsverteidiger.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, das war toll. Weil das einfach noch so, das war halt doch auch Fußball, ne? Das waren eigentlich Amateure. Oder sind Amateure so, ne?
Ja, auch das Stadion und sowas, wie das war und wie das lag. Also, das hat mir richtig gut gefallen.
Das war toll, ja.
Und in Trondheim war ich auch schon bei der Handball-EM.
Trondheim-Rosenheim.
Ja, genau. Da habe ich quasi, also die deutsche Mannschaft war direkt nebenan, also in diesem Komplex des Stadions im Mannschaftshotel, konnte man aus den Räumen raus auf den Rasen gucken. Ganz nett eigentlich. Die Norweger machen viele gute Sachen im Sport. Sehr clever unterwegs. Aber haben natürlich auch ordentlich Kohle, muss man auch dazu sagen. Wir haben jetzt Hunger. Also ich, wie sieht's bei dir aus, Dirk?
Ja, Mittagessen könnte langsam mal.
Alles klar. Wir kümmern uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte folgt Dirk bei Twitter unter @DirkKrampe. Folgt mir unter @SaschaStaat. Folgt @RNBVB nächste Woche. Hören und sehen wir uns wieder. Tschüss zusammen.
Schöne Sommerzeit. Tschüss.